Na, mein Lieber?
Na, 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 na. Wie geht's denn so?
Gut.
Schönen Urlaub gehabt?
Ja, selbstverständlich.
Ja? Druckbetankung oder Landschaft genossen?
Es war anstrengend.
Wegen der Kilometer?
Ja, also wir haben uns das ja eingeteilt, clevererweise. Zurück war anstrengend. Dann irgendwie, du tuckerst da ja immer in Holland mit 100 über die Bahn und darfst auch nicht schneller fahren, weil sonst wird's schweineteuer. Dass ihr überhaupt noch einen gefunden
habt, der es durfte.
Also fahren. Ja, nee, wir haben es ja clever gelöst. Wir sind Montagmorgen zurückgefahren und hatten dann quasi den Sonntag zum Ausgrooven. Weil Samstag war schon hart. Vor allem, weil Dortmund abends 21 Uhr Champions League Finale noch spielt. Bis dahin musst du ja durchhalten, ne? Also, stell dir mal vor, du legst dich dann pennen und verpasst das.
Und dann wachst du auf. Du hast ja nichts verpasst. Doch, gutes Spiel.
Okay. Da hat einem echtes, also ich finde es interessant, weil als Dortmund-Fan sagst du natürlich, ah scheiße, da fehlt echt nicht viel, wenn du so die eine also oder andere Chance nutzt.
Du weißt ja, vom Fußball habe ich nicht viel Ahnung.
Aber die neutrale Wahrnehmung, wird natürlich auch viel so über das Spiel geschrieben, war irgendwie so nach dem Motto, ja, typisches Realspiel. Lassen die anderen einmal kurz dran schnuppern und in dem Moment, wo es dann geht, setzen sie den Punch.
Ich sehe das ja etwas anders. Ja. Also ja, es war das typische Realspiel, aber das hat nicht immer nur was mit Real zu tun, sondern natürlich auch mit der Mannschaft, die auf der anderen Seite steht. Und da ist der Knackpunkt nun mal gewesen, dass sie die Buden nicht machen.
Genau.
Und das kannst du ja generell so sehen. Also das, weiß nicht, das gilt für jeden Sport. Machst du in entscheidenden Spielen deine Situation nicht rein, wo du Chancen hast, weil du nicht so viele Chancen kreierst und Dortmund hatte schon viele, machst du das nicht.
Das ist richtig. Also es war...
Hast du ja auch schon mal erlebt. In deinem Lieblingssport.
In meinem...
Handball.
Nee, das ist tatsächlich... Ja gut, wenn du da den Torhüter warm schießt oder die Halle vermisst, auch doof. Aber da geht es tatsächlich... Weil da so viele Tore fallen, weniger um diese einzelnen Szenen. Ja. Aber beim Fußball und auch beim Eishockey, um dann vielleicht den Bogen zu schlagen, ist das genau das, dass du auf eine Szene zurückblickst und sagst, wenn da das alles ein bisschen anders läuft, läuft das ganze Spiel anders.
Korrekt. Das ist so.
Und bei dir? Apropos Fußball, oder?
Bin da total.
Ich habe dich gestern beim öffentlichen Training. Ich dachte, wer moderiert denn da mit seinem lieblichen Stimmchen? Dies kenne ich schon.
Schon mal gehört, ne?
Giovanni Zarella hat gesungen.
Ja, netter Kerl übrigens.
Das habe ich mir auch schon sagen lassen.
Ja, tatsächlich war nett. Ja, ich mache gerade einen Ausflug in eine Sportart, von der ich keine Ahnung habe. Läuft.
Ja, schon. Ich hatte einen kleinen Fanboy-Moment, als auf einmal Gianluigi Buffon da übers Feld lief. Also muss ich sagen,
aber soll ich dir was
absolute
sagen?
Den Legende.
Den haben sie alle.
Ja.
Den haben sie alle.
Ihn und den Coach hatte ich auch das Gefühl, dass der auch ein sehr gutes Standing hat.
Das ist schon so.
Ja,
ja ist so. Der ist, also, aber das ist schon eine Mannschaft, also das ist schon interessant. Du kennst die schon, wie ich finde.
Keine absoluten Weltstars dabei.
Nee, Jahr, wirklich nicht. Also du kennst die schon, die können schon was. Und trotzdem hast du irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, so dieser Mega-Hype fehlt, aber Herr Buffon holt das raus. Definitiv. Nein, weil das auch ein ganz sympathischer Kerl ist. Ich hatte den Moment, nachdem die Mannschaft auf dem Feld war, da oben vor diesem Trainingsgebäude zu stehen, was eigentlich auch schon ein Bereich ist, wo nichts ging. Und da kam ein, ich würde sagen, schwerst- und mehrfach behinderter Junge in einem Rollstuhl rein, von seiner Mama gebracht. Die lebten in Deutschland, das war spürbar. Und ich glaube, er hat sich dann 3-4 Minuten einfach Zeit genommen und sich mit ihm beschäftigt und versucht, mit ihm zu interagieren und so. Und wenn du diese Momente siehst, finde ich immer ganz persönlich, da siehst du natürlich auch bei einem Star, also das kannst du schnell machen, dann kriegt er ein Autogramm und du bist wieder verschwunden, oder du nimmst dir diese 3-4 Minuten, weil das ist nicht einfach. Also die Amerikaner haben es noch einfacher als wir in Europa, glaube ich, als wir Deutschen sowieso. Aber er nahm sich einfach diese Zeit und kümmerte sich um diesen Jungen. Das war einfach ein wunderschönes Bild. Und dazu kam aber auch jeder andere, der da oben drin stand, hat sich erstmal ein Autogramm besorgt von dem Burschen. Das war schon lustig.
Und womit?
Ja, absolut, der kann schon was.
Es gibt wirklich wenig Menschen auf der Welt, wo ich das machen würde, weil hier läuft ja dann schon auch nochmal der ein oder andere rum, der zumindest von sich selber glaubt, ein Star zu sein. Deshalb... trifft natürlich nicht auf unsere Spieler und Aktiven zu, aber man läuft dem einen oder anderen oder auch der oder einen oder anderen schon mal über den Weg und da stumpft man so ein bisschen ab, aber ich muss sagen, Buffon hätte ich wohl nochmal auch um ein Autogramm oder ein Foto gebeten. Also wenn du da irgendwas machen kannst, ich bitte drum.
Nein. Ich habe
Der Mirko hat hoch und heilig versprochen, dass der jetzt hier ein bisschen die Eishalle sich auch noch anguckt.
Ja,
ein Mein Käffchen mit uns trinkt. Die haben ja sonst nichts zu tun. Die müssen ja.
Das. Ne? Also Zeit totschlagen ist, glaube ich, ein wichtiges Argument, ja. Das ist so.
Also wie gesagt, ich möchte es auch nochmal in der Öffentlichkeit sagen, unsere Türen stehen immer offen.
Natürlich,
sie sind
ich nicht anders erwähnt.
Hier nebenan im Vierjahreszeiten, also da ist man schnell mal hier unten. Und wehe, der kommt, wenn ich nicht da bin.
Ja, das glaube ich. Du hast übrigens beim Fußball auch unseren 18. Hörer getroffen.
Genau. Einer von den Security-Leuten, die hier, also die offensichtlich da waren und auch hier unterwegs sind, der sagte auch, er hätte dir schon mal Kekse zukommen lassen.
Sascha.
Genau, Sascha, nicht nur meine.
Und seine Frau, Saschas Frau, kann wirklich herausragend.
Genau, das sagt er auch nicht Kekse. Nur deine Mama, sondern auch hier und
ja.
Ich glaube, von seiner Frau hat er nichts gesagt, sondern dass es deine Kekse gewesen wäre. Das weiß ich natürlich nicht.
Ja, hat er gesagt, es wäre seine Frau, die so diese wunderbaren Spritze. Und die waren echt lecker. Das muss ich sagen. Also Sascha, schöne Grüße.
Das ist ganz, Nummer 18. Und er meinte so, du vergisst das, ey. Ich sage, ey, wir machen das morgen. Und,
schön, dass du auch dazu gehörst.
Genau, er hört jede Folge und überrascht mich immer wieder, dass sich Leute das hier reintun.
Herzlichen Glückwunsch.
Wir sind volljährig.
Aber für volljährig, wenn wir 20 sind, machen wir eine kleine Party und bei 25 hauen wir richtig auf den Tisch.
Silberhochzeit ist das ja dann.
25 Jahre. Und dann gibt es noch ein Stichwort Hörer. 24. Was fällt dir bei 24 ein?
Oh Gott, tut mir leid. Das ist bestimmt eine elegante Überleitung. Eine
ganz geile Überleitung, weil er hat mir ja vorher verboten, das mit in den offiziellen Teil des Podcasts zu nehmen.
Ich weiß, hilf mir auf die Sprünge. Es tut mir leid.
Naja, also wir, also Radio MK hat aus Agentenkreisen erfahren, der IKZ hat es irgendwo anders her erfahren, dass Colin O'Pekele zurückkommt.
Was hat das mit 24 zu tun?
Er ist 24, du Vollhonk.
Die Tür ist, das Fenster ist übrigens offen. Ja, hier. Keine Sorge, kein Notfall hier.
Wir brauchen
hier.
Ein bisschen frische Luft.
Das wäre natürlich schön, um jetzt abzulenken, ne? Weil du mich mal wieder in eine freundliche Situation bringst. Dass Colin Okwiki dir zurückkommt. Jetzt wirst du wieder, ja, kann ich doch einfach sagen jetzt hier. Ne? Ich halte ja die Infos.
Also beim letzten Mal haben wir ja schon Jake Wertanen als Neuzugang in diesem Podcast
verpflichtet. Ja, das war aber auch.
Da könnten wir doch jetzt mal eben Colin O'Bickley verpflichten.
Du, wenn es nach mir ginge, wie hat Doug das formuliert? Er betet jeden Tag dafür.
Ja.
Wenn es nach mir ginge, ich würde das auch sofort gerne machen. Ist allerdings natürlich keine ganz einfache Situation. Ich fand es auch interessant, wie das Thema ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Mit Anfang der Woche war ja auch der Name wieder Thema in der Berichterstattung der Eishockey News rund um die Löwen Frankfurt, wo er ja, ich glaube, das ist offiziell nie vermeldet worden, aber offenbar einen Vertrag, einen gültigen besitzt. Und in dem Moment, sag ich mal so, sind die Roosters raus aus dieser Gleichung.
Naja, ihr zahlt ja, also die Nummer kann ich jetzt nicht bestätigen, die habe ich nicht gehört, ihr zahlt ja 50.000.
Nein, tut mir leid, das muss man mal ganz klar so sagen, ich weiß nicht, dass wir 50.000 irgendwohin bezahlen für irgendwas. Ich glaube, das sind Fakten, die definitiv nicht so geschaffen worden sind bisher. Kann sein, dass das noch passiert. Wenn die Kollegen vom IKZ das schreiben, wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der da auch eine valide Info zu hat. Aber das Schöne ist, dass ich an der Stelle wieder sagen kann, ich weiß da nichts von, weil ich bin ja derjenige, der dann mit konkreten Infos versorgt wird.
Aber von 3 Jahren weißt du was. Also ich habe auch nur gehört, dass es Ambitionen geben soll, dass es nicht nur ein Jahr wird.
Naja gut, was würdest du denn machen, jetzt mal ganz ehrlich? Naja,
gut, jetzt kann man das auch mal zweigeteilt sehen. Ne? Also wir haben alle schon Spieler gesehen, auch Spieler auf dem Niveau von Colin, die das ein Jahr so auf diesem Niveau geschaffen haben, dann im zweiten Jahr auch ihre Herausforderungen hatten, um dann konstant gut zu werden. Natürlich macht es Sinn, so einen Spieler mal zu versuchen, langfristig zu verpflichten, aber Ich sag mal, man muss ja hier sowieso mal von Jahr zu Jahr denken, weil so viele langjährige Verträge, das war ja letztes Jahr nicht so unbedingt das Thema.
Nee, und du siehst dann auf der einen Seite natürlich auch, okay, haben jetzt auch mit mehrjährigen Verträgen jetzt teilweise auch nicht die besten Erfahrungen gemacht, viele Vertragsauflösungen so in der Vergangenheit gehabt. Lass mich vorab bitte jetzt mal ganz ernsthaft sagen, wir sprechen natürlich über ungelegte Eier.
Ja.
Wir können jetzt gerne generell noch über den Sinn und Unsinn von mehrjährigen Verträgen diskutieren. Sollte es die Möglichkeit geben, dass Colin verfügbar wird, so viel kann man, denke ich, sagen, macht es durchaus Sinn, sich mit ihm über einen mehrjährigen Vertrag zu unterhalten.
Aber du weißt jetzt schon, dass das mehr ist, was du gesagt hast, als alle deine sportlich Verantwortlichen vorher. Nein, Doug hat das auch so gesagt. Also, ja, okay, also als Axel.
Nochmal, sollte es so sein? Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dann werden Doug und ich wahrscheinlich uns zusammen ins Auto setzen und
ihn abholen.
Den Koffer voll Geld nach Frankfurt bringen. Was soll man da drin ist, keine Ahnung. Also das sind wirklich, ich weiß nicht, was wir tun müssen oder ob wir noch ein Trikot oder sonst irgendwas oben drauflegen müssen. Aber natürlich, das Thema schwelt ja jetzt schon, ich weiß nicht seit wann. Ja, wir haben die Info ist, und das ist der Stand, wir haben ihn damals nach der Saison verabschiedet. Er hat woanders einen Vertrag unterschrieben. Und offensichtlich wurde er bisher noch nirgendwo als Neuzugang genannt. Offiziell auch. Das heißt, vielleicht gibt es da noch Dinge zu klären. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Von der einen wie von der anderen Seite auch. Als Spieler, der keinen Vertrag bei uns hat und einen Vertrag woanders hat, ist das natürlich am Ende des Tages in allererster Linie eine Sache zwischen dem Spieler und dem anderen Verein. Okay, und das müssen wir auch respektieren.
Nochmal, es ist ja auch viel Flachs, ne, dabei.
Ja.
Es ist lustig, dass zwei Medien an einem Tag tatsächlich diese Informationen grundsätzlich bekommen, wobei sie dann doch unterschiedlich sind, aber im Kern sagen, er kommt zurück. Dass ihr das nicht kommentiert, verstehe ich auch. Das gehört einfach zum Spiel, solange bis ihr keine Unterschrift unter einem Vertrag habt. Das ist keine Frage. Für mich ist in diesem Kontext vielleicht noch ein Thema, über das man grundsätzlich in diesem Kontext halt sprechen kann. Und das ist am Ende die Frage, wie wichtig dieser personelle Transfer, dieser sportliche Transfer für beide Vereine ist. Also, bei euch wird eine Menge abhängen davon, ob es eine Top-Verteidigerposition gibt, die mit Colin Okwuegele besetzt sein kann. Und das ist auch für die Löwen Frankfurt so. Insofern kann ich vielleicht diese Frage stellen. Ich glaube, dass beide großes Interesse haben, dass diese Thematik relativ schnell beendet sein wird, oder?
Das kann man so bestätigen, stand ja auch so. Ich glaube, das weiß ich jetzt natürlich nicht, weil das in der Eishockey News stand, aber ich glaube, das ist so zu Protokoll gegeben worden. Dass es Fakt ist, dass die Frankfurter die Personalie geklärt haben wollen und dass es Fakt ist, dass sie dann, glaube ich, im Zweifel, wenn es nicht funktioniert, mit einem Kontingentspieler nachlegen wollen.
Ihr müsst es auch schnell klären, weil davon hängt auch die weitere Verpflichtungsorgie ab, oder?
Sagen wir es mal so, so unterschiedlich sind die Situationen jetzt nicht. Abgesehen davon, dass Frankfurt dann 5 Importspieler, glaube ich, in der Verteidigung hätte, wenn dem so ist, was schon viel ist.
Gut, auf der anderen Seite ist es halt so, du musst halt immer gut auch als aufnehmender Verein darüber nachdenken, ob es clever ist, einen Spieler zu nehmen, der unter gänzlich anderen Rahmenbedingungen deinen Vertrag unterschrieben hat. Ne? Das ist immer so der Punkt. Und wir haben, das werdet ihr erst im weiteren Verlauf dieses Podcasts erleben, aber wir haben den Teil mit Frank Fischöder, der unser Gast ist, heute etwas früher aufgezeichnet, als wir diesen Teil jetzt nachbereiten.
Und trotzdem wussten wir schon, dass wir über Colin reden.
Das ist, geil,
ist ja Wahnsinn.
Wahnsinn, oder?
Woher wussten wir das?
Also das ist Zufall. Nein, und der sagte halt auch, dass Vertrauen in unterschiedlichsten Ebenen eine extreme Rolle spielt im Eishockey. Und das glaube ich halt auch. Also man wird ja auch, egal wie diese Geschichte ausgeht, ob Colin dann in Frankfurt bleibt, wenn es so ist, oder zu einem anderen Verein oder zu den Roosters wechselt wieder, wird man nochmal wieder über die Wertigkeit von Verträgen reden. Das halte ich für sozusagen blickgebend. Das wird so passieren. Und trotzdem sage ich dazu, und das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass er vielleicht an den Seilersee zurückkommt, wenn meine Informationen stimmen. Das hat vielleicht auch mehr damit zu tun, dass Vertrauen halt im Sport doch eine große Rolle spielt. Also, du unterschreibst deinen Vertrag unter Rahmenbedingungen und die sind dann plötzlich nicht mehr da. Und was dann?
Ja, also völlig unabhängig von der speziellen Situation. Ich meine, wir hätten sie jetzt wirklich häufig genug. Rahmenbedingungen können sich ändern. Rahmenbedingungen zu beiderseitigen Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man es nimmt. Und dass man dann sprechen kann, ist ja erstmal gut. Also da bin ich ja froh, weil wir sprechen eben dann auch immer noch über Menschen. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Sport ist das eine. Wir haben jetzt auch privat sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da links und rechts immer passiert. Ich sage nur, nicht jeder, der sagt, hey, das mit dem Vertrag passt jetzt gerade so für mich nicht, ist auch automatisch ein Arschloch.
Ne? Nee, würde ich auch so unterschreiben.
Deshalb, also ich glaube schon, dass Verträge eine hohe Wertigkeit haben, definitiv.
Und behalten sollten.
Behalten sollten, dass man nicht einfach sagt, nee, passt mir nicht mal jetzt nicht mehr, dass man schon auch sich der Konsequenzen dann bewusst sein sollte, wenn man irgendwo unterschreibt, aber nichtsdestotrotz.
Gut, wir haben Colin ja auch ein bisschen kennengelernt. Ihr ja auch in diesem Podcast und das Schöne daran ist ja, dass wir ihn anders kennengelernt haben. Ja, als dieses Attribut des, wenn ich heute mal morgens aufstehe und habe ein schlechtes Gefühl, gehe ich da nicht hin. So ist er ja nicht.
Auf keinen Fall.
Ja, also wann schreibst du die Pressemitteilung? Hast du schon vorgeschrieben?
Ich habe noch gar nichts vorgeschrieben.
Warum nicht?
Ja, weil es gibt für mich nichts vorzuschreiben. Ich habe werde dann tätig, wenn es konkrete Infos gibt. Und die gibt es schlicht und einfach noch nicht. Es tut mir leid. Ich kann das für mich zum Spaß, kann ich das gerne heute Abend nach Feierabend nochmal ein bisschen was runterkritzeln. Aber so weit sind wir nicht.
Na gut. Jason Best hat sich übrigens auch als Ente entpuppt, richtig?
Das ist richtig.
Warum jetzt?
Jetzt lass mich kurz überlegen.
Ja, formulier es fein erstmal vor.
Also Köln hatte wohl ein Interesse, mit ihm zu verlängern.
Oh, ja, du kennst ja unseren 6. Hörer, ne? Glaube ich, oder ist es der 5?
Ja,
du hast also eine gute Connection nach
Köln. Keine Ahnung, er wird jetzt auch wieder im Zweifel mich dafür verfluchen, aber das, was ich so gehört habe aus dem Flurfunk,
man kann ja auch Flurfunk, was hören.
Das sind keine,
heißt ja nicht, dass du es von ihm hast.
Wollte ich gerade sagen, das sind keine Informationen von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen von den Haien selber, aber was man so hörte ist, dass die Kölner einen Teil ihres Gehaltsvolumens lieber anderweitig investieren wollten, weil dieser Teil gar nicht mal so unerheblich gewesen wäre.
Ah, und für euch also auch zu voluminös?
Ja, also ist ein Spieler, der sicherlich seine Meriten sich verdient hat in der Liga und da glaube ich einfach ein Regal zu hoch. Sowohl für Köln als auch dann für uns war, was jetzt, glaube ich, in der Konstellation nicht so überraschend ist.
Also du meinst, wenn es für euch zu hoch war, dass es dann auch für Köln zu hoch war.
Genau, die schielen ja immer neidisch auf die Finanzkraft und auf den Goldschatz vom Seilersee. So ist das.
Okay, damit haben wir, glaube ich, jetzt ohne, dass uns einer zugehört hat.
Stimmt, wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, ist auch besser
so. Über die wesentlichen Dinge geredet. Aber dann lass uns mal anfangen, oder?
Ja. Worüber reden wir denn danach?
Das weiß ich noch nicht, aber es wird uns schon einfallen.
Wir fangen erstmal an.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Liebe Nation, willkommen beim letzten Podcast vor dem größten Fußballereignis dieses Jahres.
Wann ist denn der nächste? Du meinst
das nächste große Fußballereignis.
Achso, du meinst vor der EM als Gesamtes?
Ja.
So, ich dachte irgendwie, keine Ahnung, das Eröffnungsspiel der Italiener.
Gegen Albanien in Dortmund,
gegen Albanien.
21 Uhr. Ja.
Muss ich aber bis 21 Uhr wach bleiben.
Schon wieder ein Samstag. Verdammt.
Aber wenn ich nicht ansatzweise so viel Alkohol trinken, glaube ich.
Ja, es ist hart, würde ich sagen.
Ja.
Ja, du hast schon gesagt, du willst deinen Buffon mal treffen. Ich habe gesagt, wir haben schon über Colin Obekele geredet. Wir haben ja alle Themen schon betrachtet. Oder hast du noch irgendwas Spannendes?
Eine Jahreshauptversammlung steht uns noch ins Haus.
Ja,
wo
genau.
Man vielleicht nochmal einmal kurz. Wobei, das ist jetzt auch.
26.06.
Du fragst mich Sachen, ich glaube 27. Glaub,
okay.
Ich also entweder einer von kommt dann mal vorbei, ist er hier.
Weißt du, dass ich ausgezeichnet werde?
Bist du 30 Jahre Mitglied? Das ist nämlich genau das Ding. Also ist jetzt nach 30 Jahren IEC, logischerweise haben wir auch die ersten, überraschend viele auch tatsächlich, 30-jährigen Mitglieder. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt genau sind.
Das ist so lustig gewesen damals. Wir saßen im alten Braustübel in der Grüne gegenüber von der Iserlohner Brauerei. Heute ist da, glaube ich, ein Steakhouse oder sowas drin. Also es gibt immer noch das Lokal. Und damals war ein Pressegespräch angesagt, abends, so ein informelles, um ein paar Dinge zu klären.
Da haben sie euch verhaftet, direkt, oder?
Jochen Fieler, der Sack. Ja, ja, das war echt so. Da sind, ich glaube, an dem Abend hat der 5 oder 6 neue Mitglieder verhaftet. Michael Topp, unter das anderem, ja, der ehemalige Kollege vom IKZ, der mittlerweile auch schon in Rente ist.
Ich das war mache ich dabei. Demnächst auch nochmal. Aber dich brauche ich nicht, du kriegst dann da deine...
Und du kannst sehen, ich bin nie ausgetreten.
Hut ab.
Naja, ich habe immer gedacht, tu dem Verein mal was Gutes.
Das ist das richtige Mindset.
Das Einzige ist, was hat dieser Verein für mich Gutes getan?
Der hat dir viele emotionale Stunden beschert. Ja, emotional ist ein gutes Wort an der Stelle.
Ja,
das ist die Scheiße, wenn man im Sport arbeitet. Emotionalität kann positiv sein, ja, kann aber auch negativ sein.
Ja, und ich dachte immer, leiste mal deinen kleinen Anteil. Tue ich bei ein, zwei anderen auch. Und bin da auch nie ausgestiegen aus der Nummer.
Zum Beispiel?
Sag ich nicht. Muss man nicht sagen.
Nö, muss man nicht sagen. Ich überlege nur gerade. Ist ja lustig, ja.
Hallenheimer.
Ja, ja, genau. Irgendwie so.
Oder der Gymnastikclub HEMA Obergrüne oder
GC
so.
GC HEMA Obergrüne, ja, kennt man
genau,
ja.
Genau. Was auch immer. Nein, aber so ein bisschen muss man ja helfen hier und da. Und wenn es nur mit ein paar Euro ist.
Das ist löblich.
Ja, tust du doch auch.
Weiter so, selbstverständlich.
Genau, in deinem Handballclub. Jetzt sprechen wir privat im Podcast. Wir hätten es andersrum machen sollen. Heute, stimmt. Freunde.
Ja, du machst... Du
ich wollte das so ein bisschen spannend machen. Ich habe schon gesagt, wer da ist, ne?
Ja.
Ich habe schon gesagt.
Ich sage jetzt auch nochmal, können wir ja gleich nochmal drauf achten, immer wenn wir die Dinger vorher aufzeichnen. Du tust ja dann auch mitten im Gespräch, also wirklich mitten im Podcast, dann in dem Moment immer so, als wüsste man noch nicht, wer da sitzt. Und wir kündigen das aber vorher ja schon an.
Es steht auch im Text, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also sollte es besser, wenn, weil das ist ja... Das soll
okay,
ja,
doof, mach den Sponsor. Sind. Aber komm, danach machen wir es noch ein bisschen spannend. Mach einfach den Sponsor.
Hören, worüber alle reden. Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Weil's wichtig fürs Klima ist. Und damit kennen wir uns schließlich aus. E-Com Messtechnik, unser Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Wir produzieren Lebensqualität. Familiengeführt seit 1985. Wir suchen euch für unser Team. Alle Infos ecom.de/karriere.
Einmal tief durchatmen.
Ja, muss sein. Muss sein.
Der Schweige-Podcast.
Du bist es ja. Nein, es ist auch wirklich eine schöne Situation, mal wieder mit etwas anderem zu tun zu haben als mit Fußball. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Und dass wir uns jetzt einem Eishockey-Thema widmen können, das maßgeblich den Nachwuchs betrifft, ist auch schön.
Ja, ich finde es auch gut, dass wir uns einem Mann widmen können, der auf jeden Fall was zu erzählen hat und dem ich immer gerne zuhöre.
Warum glaubst du, dass er was zu erzählen hat?
Das weiß ich jetzt. So lange kennen wir uns jetzt noch nicht. Aber die paar Mal, die wir uns über den Weg gelaufen sind, waren das immer sehr kurzweilige und interessante Gespräche.
Also wenn du mit ihm gesprochen hast, kann es nur über Essen gegangen sein.
Wir haben uns tatsächlich einmal schon bei McDonald's in Iserlohn getroffen.
Ich sag doch. Was ist so, bevor wir dich vorstellen, lieber Gast, was ist deine Vorliebe, wenn du bei McDonald's isst? Was magst du gerne?
Ich bin der Gott des Big Macs, definitiv.
Wenigstens bist du schön konservativ,
ja,
das kann ich gut nachvollziehen. Felix?
Big Tasty Bacon.
So deins, ja?
Ja, immer schon.
Ich mag ja...
Früher war das ein Special, das war immer scheiße, weil dann waren die irgendwann nicht mehr da, aber dann haben sie einen Einsehen gehabt und ja, seitdem... absolutes Go-To-Menü.
Ich warte ja auch wieder auf den 19,3 und was war das, 60, 50 Burger?
50er Jahre waren das,
glaube ich. Ja, da warte ich ja immer noch mal drauf, dass sie... Aber wir wollen jetzt nicht Werbung machen eigentlich für eine...
Gibt auch ganz viele andere
Institution mit einem großen M.
Burgerketten.
Burgerketten, Kings gibt's da, habe ich mir sagen lassen. Und noch ein paar andere. Nee, wir wollen reden tatsächlich ja über den Nachwuchs der Iserlohn Roosters und haben uns gedacht, wir holen mal Frank Fischöder wieder rein in diesen Podcast. Nach wie vielen Jahren der Abstinenz in Iserlohn bist du jetzt wieder hier? Ich habe es ehrlicherweise nicht nachrecherchiert vorher.
Ich glaube 92.
Alter.
Ja gut, einmal kurz warst du hier, hast...
Ja, als
hast,
Gast mit Nürnberg.
Genau, hast...
Sogar zweimal, glaube ich.
War das dieses vernebelte Spiel einmal, wo das erste Saisonspiel, ich glaube, das war
das
noch...
Das erste, ja.
Da war, haben wir 4-1 gewonnen, glaube ich.
Ja, leider.
Und
zu dem Zeitpunkt.
Man muss ja auch noch sagen, das waren eigentlich ECE-Zeiten, ne?
Ja, ja.
Also 1994, stimmt. Wir wissen ja 30 Jahre Iserlohn Roosters, das waren noch ECE-Zeiten.
Ja.
Hat welches, sich denn der Standort Seilersee verändert seitdem, fragt, oder ist
das,
so vieles man, noch, wie es immer war?
Man sagt ja immer ganz kurz, ECD, EC Denninghofen, ECD Iserlohn.
Das war der für ECD mich, Sauerland.
Sauerland. Sauerland, so, ja, genau, genau. Alles so. Jetzt so, hat sich der Seilersee verändert.
Nein, oder? Man kommt rein und denkt sich, hey,
kann die man immer noch
Latte kenne ich.
Doch, schön planschen gehen.
Ja, aber ein bisschen Farbe und so, das ist schon. Und anbautechnisch ist ja doch ein bisschen gewachsen alles. Aber ich gehe immer noch nicht um den Seiler See, weil das sind traumatische Erlebnisse für, glaube ich, jeden, der hier jemals im Nachwuchs gespielt hat. Wie viele Tausende von Runden wir um diesen gottverfluchten See gelaufen sind. Also das bringe ich nicht übers Herz.
Mhm.
Also dass ich da freiwillig um den See marschiere, um den Seiler See, das, glaube ich, wird erstmal nicht passieren. Das sind so Traumata, die haben sich eingebrannt.
Höchstens mit dem Big Mac in der Hand wahrscheinlich, ne?
Ja, aber dann bleibe ich lieber direkt sitzen an der ersten Parkbank, gemütlich.
Das kann ich irgendwie nachvollziehen, muss ich gestehen. Nein, aber es ist schon viel Zeit vergangen. Als sie hier gefragt haben, hör zu, glaubst du könntest nochmal an deine alte Wirkungsstätte zurückzukommen? War dein erster Antrieb, brauchen wir nicht fragen, nein, will ich auf gar keinen Fall. Und der zweite hat dann gesagt, okay, nein, das ist Quatsch. Aber warum hast du es tatsächlich gemacht, nochmal dahin zurückzukehren, wo vieles ja auch für dich begonnen hat?
Ja gut, es ging ganz einfach darum, Axel hatte mich angerufen und hat gesagt, okay, du, wie sieht's aus, hast du Bock, wieder Nachwuchs zu machen? Und ich meine, ich war mehr als dankbar, weil ich habe zu Hause schon auch mit meiner Frau viel darüber gesprochen, ich will wieder zurück in den Nachwuchs, da kann ich noch bewegen und das ist Entwicklung, das ist langfristig, das ist nachhaltig, da möchte ich wieder eigentlich zurück und der Anruf kam perfekt, also ich glaube Samstag haben wir telefoniert und am Montag war ich glaube ich schon hier oder nee, Dienstag zum Vorstellungsgespräch und dann haben wir uns unterhalten. Ja, und ich war glücklich, weil viele Leute da sind, die ich noch kenne. Ich meine, mit Carsten Mender habe ich noch gespielt. Er als mein großer Kapitän, ich als Jungjahrgang da in den Junioren und viele Leute, die ich wieder getroffen habe und es ist schon schön. Also er ist halt immer klein, ne? Ich meine, man trifft sich immer wieder in diesem Sport.
Also das ist, glaube ich, so ohnehin so, dass dieser Sport, also natürlich ist er weltweit und trotzdem ist es
aber immer, auch weltweit klein.
Ja, wie ich zuletzt gemerkt habe, als ich plötzlich irgendwo in...
Chad Pickard, über wen müssen wir mich denn doch, ne?
Chad Pickard, ja. Also wir waren, ich hatte das große Glück, im Januar ein paar Tage in Edmonton zu sein und wir waren im Hotel genau gegenüber von der Halle und wir kamen in die Lobby und ich dachte, scheiße, den kennst du doch. Und da steht Chad Pickard, weil sein Bruder an dem Abend in die Mannschaft der Oilers berufen worden ist, für auf der Torhüterposition, weil sich der zweite Mann verletzt hatte bei denen. Und plötzlich steht er dann da, ist mit ihm, hat ihn aus Calgary hochgefahren an dem Tag und solche Minuten hast du ja dann immer. Und
kurz danach ist er in Mannheim gegangen, ne?
Kurz danach, ja. Ich wusste das auch an dem Tag schon, er sagte dann, wir sehen uns dann bald in der DEL, aber erzähl nichts. Und dann merkst du einfach mal, wie klein die Eishockeywelt ist, weil du...
An der Stelle, wir wundern uns, wo diverse Infos manchmal herkommen.
Ja, weil du natürlich schon irgendwie die Leute irgendwann kennst. Ne? Ja. Das ist das Schöne, wenn du 30 Jahre unterwegs bist, hast du halt in vielen Vereinen dieser Welt irgendwo einen, der dir mal irgendwann durch die Finger geflutscht ist.
Ne? Ja.
Das ist der große Vorteil.
Ist auch schön.
Jetzt reden wir natürlich erstmal über dich. Nachwuchs, nach DEL-Trainer. Ich kenne Uli Liebsch als prachtvolles Beispiel.
Ja.
Insofern, als dass das ein richtig guter Trainer war, auch im Seniorenbereich, aber er sich da nicht durchgesetzt hat. Wie würdest du deine Historie mit dieser Zeit in Nürnberg beschreiben? Davor Mannheim, eine ganz starke Phase mit der DNL. Du hast, ich weiß nicht, unzählige Male die jungen Adler zur deutschen Meisterschaft im DNL-Bereich geführt. Warum ist für dich der Nachwuchs tatsächlich immer noch das Maß der Dinge?
ich glaube, dass mir die Nachhaltigkeit extrem gefehlt hat. Ich meine, ich bin bei jedem Club, wo ich im Seniorenbereich angetreten bin, angetreten, um langfristig zu arbeiten, um aufzubauen, mit jungen Spielern, viel mit jungen Spielern zu arbeiten. Und es ist einfach das Profigeschäft. Das ist halt so, das ist weder langfristig noch denkt es länger als Wochenende zu Wochenende. Und dementsprechend musste ich halt erkennen, auch dass eigentlich eine Ausbildungsliga wie die Oberliga, die sie ja eigentlich auch sein sollte, auch glaube ich vom DEB ein Stück weit so angedacht ist, auch nichts anderes ist, nur mit sehr, sehr viel weniger Geld, als es halt in den anderen Ligen oben drüber ist. Und dementsprechend habe ich für mich dann beschlossen, und das ist halt eine andere Form des Arbeitens, dass halt die Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit eigentlich das ist, was ich möchte. Und dass ich da auch sehr viel zufrieden damit bin. Das heißt nicht, dass ich unzufrieden war. Ich hatte super Mannschaften, ich war in Nürnberg sehr zufrieden. Mhm. Aber das Drumherum mit, okay, Wochenende zu Wochenende, und wir wissen alle, okay, es gibt High-Budget, Low-Budget-Teams, ist das halt dementsprechend auch immer ein bisschen schwierig, aber Ergebnisse musst du so oder so bringen. Das ist egal, ob du jetzt irgendwo als Tabellenmittelfeld Letzter unterwegs bist oder oben, ob dein Etat 23 Millionen oder 5 Millionen ist, ist komplett egal. Im Endeffekt wird von dir erwartet, dass du gewinnst und das am besten gestern. Und wenn dann die Kommunikation halt auch dahin geht, dass der Anspruch halt höher ist als das, was man eigentlich erreichen kann, dann, ich bin halt ein sehr realistischer Mensch in manchen Situationen, ist es halt dann noch ein bisschen schwierig für mich dann persönlich dann zu sagen, okay, gut, ich erzähle jetzt weiter, wir werden deutscher Meister und tief in meinem Innersten hoffe ich, dass wir irgendwo auf Platz 8 landen und mit ein bisschen Glück vielleicht dann auch an den Pre-Playoffs vorbeischießen und dann in die Playoffs vielleicht mal direkt kommen, dass das so das Ziel sein sollte, und da spiegelt sich dann immer so ein Stück weit dann das wieder, was halt letzten Endes dann da ist, Ergebnis zählt. Punkt. Und ich hatte eine gute Zeit. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Sehr, sehr viel positive Dinge. Ich war brutal überrascht. Jeder hatte mich vorher gewarnt. Oh, pass auf mit den Ausländern. Das ist immer schwierig, du als deutscher Trainer. Ausländer waren nie mein Problem, muss ich ganz klar sagen. Ich waren immer professionell, wenn man sie vernünftig behandelt hat, wenn man mit ihnen gesprochen hat. Das war alles soweit in Ordnung. Also wie gesagt, aber es ist ein Ergebnissport und ich komme halt aus dem Nachwuchs. Mhm. In meiner Vita steht nicht, ich war in der NHL dritte Assistant Manager, sonst irgendetwas, oder ich habe keine Karriere in der Nationalmannschaft. Ich habe noch nicht mal eine Karriere in diesem Sport. Ich habe ein bisschen Oberliga gespielt, ein bisschen ab und zu zweite Liga. Da hieß die dann noch erste Liga Nord. Und das eigentlich auch nur, um mein Studium zu finanzieren, weil eigentlich klar war, okay, so mit der großen Karriere wird das nichts. Mhm. Und dann kam halt hier schon in Iserlohn, Bernd Hake war damals unser U20-Trainer an und hat mich mitgenommen und hat mich als Co-Trainer in die Eishockeyschule gesteckt vom DEB. Ja, und dann hat sich das Ganze so entwickelt und ich wollte jetzt nachhaltig arbeiten wieder. Das ist halt eine andere Form des Arbeitens wieder, weil ich glaube, dass das mir besser liegt. Und deshalb war ich sehr, sehr glücklich, dass ich den Weg zurückfinden konnte.
Wir haben vor kurzem, Felix und ich, auch darüber diskutiert, am Beispiel Uli Liebstedt, deshalb habe ich es gerade genannt, dass es ja auch Menschen gibt, die ohne Zweifel die Qualifikation haben. Bei manchen wird sie nicht anerkannt, aber dass viele dann auch sagen, wie du es auch andeutest, Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle und es ist auch kein Makel, im Nachwuchs zu arbeiten. Nein. Weil ich glaube, und auch das haben wir gerade im letzten Jahr zur Genüge immer wieder diskutiert, die Arbeit, die da gut und richtig gemacht werden muss, ist so wichtig für all das, was danach kommt. Und man muss sich dem einfach nur widmen. Und das tun dann auch zu wenige, weil ich glaube, da auch mal so dieser, ja, wenn ich mal einmal oben ein Profiteam gecoacht habe, dann darf ich das nicht in die andere Richtung machen, was ich persönlich völligen Quatsch finde.
Ja, aber das ist ja normal. Man spricht ja.
Findest du das wirklich normal?
Also für mich jetzt nicht, weil sonst wäre ich
ja,
nicht.
Ja, genau, das meine ich. Gott sei Dank.
Ich war auch ligaunabhängig. Ich habe auch jetzt Leipzig nie als Abstieg gesehen. Ist ein hervorragender Standort. gute Möglichkeiten, eine große Stadt. Also das ist mit Sicherheit ein Standort mit großem Potenzial. Deshalb war das alles für mich also nie ein Gedanke, oh, jetzt gehst du in die Oberliga. Und ich meine, wir brauchen nicht drüber reden. Menschen reden über eine Menge Dinge. Du wirst, ich meine, Nürnberg hat sich aufgeregt, weil ich ein Klemmbrett habe. Das Klemmbrett habe ich, seitdem ich coache an meiner Hand. Es tut mir leid. Ich werde es auch weiterhin
tragen. Bitte, Entschuldigung, bitte was? Ich erinnere mich
noch nicht. Oh ja, komm, erzähl die Geschichte. Ja, erzähl die Geschichte.
Ich habe immer mein Klemmbrett dabei in der Hand, wo meine Lineups und so weiter drauf sind. Und ich habe es halt immer in der Hand.
Und du hast nicht so diesen, dieses DIN A4.
Nee, er ist nicht der kleine Kärtchen-Typ, er ist tatsächlich der Klemmbrett-Typ.
Ich habe auch nicht das Kärtchen in meiner Jackentasche, nehme es dann raus und mach mal 2-3 Notizen.
Du klammerst dich immer am Klemmbrett fest.
Definition war, glaube ich, ich verstecke mich und schütze mich, weil ich unsicher bin hinter dem Ding. Und da wurden ganz viele große psychologischen Analysen durchgeführt.
Wer trifft diese Einschätzung, wenn ich fragen darf?
In der Regel ist es die Fanbase.
Genau.
Und das in massivster Form, aber die Fanbase hat die Macht, auch über Geschäftsführung und eine Stimmung und eine Meinung zu machen. Die Macht ist sehr, sehr groß. Für mich war es nie wichtig. Das Problem ist nur, wenn du halt viele Leute kennst, jeder meint dir was erzählen zu müssen, und ich habe ja dann als Reaktion darauf, habe ich mein Klemmbrett versteigert für einen guten Zweck in Nürnberg mit dem unterschriebenen Spielsheet vom Düsseldorf-Spiel, was komplett chaotisch war, aber das war halt wenigstens hübsch auch anzusehen. Habe ich dann 1.000 Euro haben wir für einen guten Zweck rausgeschossen für das Ding, weil ich das halt einfach witzig finde. Also ich finde halt immer, wenn man Leute nicht kennt, sollte man sich mit ihnen unterhalten. Und sollte dann halt irgendwann auch urteilen, und so ist es aber überall. Aber es ist halt sehr, sehr einfach geworden, heutzutage Meinung zu haben, und dementsprechend sei die Meinung auch jedem gegönnt.
Also du sagst jetzt, du findest das witzig als Reaktion da drauf, aber erstmal kann ich mir, und ich meine, das ist eine Situation, der seit ihr oder als aktive Coaches, wirklich als Verantwortliche da an der Bande, natürlich noch viel mehr ausgesetzt als wir, die ja dann doch eher im Hintergrund unterwegs sind. Ich kenne das auch, aber dass Leute dann halt einfach da so über dich ja urteilen oder irgendwelche Einschätzungen treffen, das ist ja auch nicht nur witzig, oder? In der Situation.
Ja, aber das ist normal. Ich meine, du unterschreibst einen Vertrag im Profibereich in der höchsten deutschen Liga. Ich meine, was erwartest du? Ich meine, wenn man sieht, morgen bist du der Letzte, weil du das Ding halt kurz vor Schluss nicht... Es ist ja egal, in welchem Bereich... Wir sind sehr, sehr schnelllebig in allem, was wir tun. Und wenn ich mich halt entscheide dazu, und ich meine, für mich war es halt einfach wichtig, ich habe eine gute Nachwuchskarriere gehabt. Ich hatte Glück, ich hatte sehr viele brutal gute Leute in meinem Umfeld. Helmut Raaf war brutal engagiert. Wir hatten viele unglaublich erfahrene finnische, schwedische Trainer. Wir sind viel im Ausland rumgereist. Ich hatte eine grandiose Ausbildung, war das Beste, was mir passieren konnte. Da halt 20 Jahre zu sein. Und ich habe aber die ganze Zeit immer gesagt, okay, wir müssen irgendwie versuchen, auch mal deutsche Trainer in die DEL zu bekommen, die halt vielleicht auch mal eine klassische Trainerkarriere. Und als die Möglichkeit kam, war es eigentlich für mich ein No-Brainer, weil ich kann nicht permanent predigen, wir müssen das probieren, wir müssen da rein, nicht, ne? Und dann ziehe ich den Schwanz ein, weil ich auf einmal Angst habe, dass jeder sagt, okay, gut, du hast ja keine Erfahrung. Ich arbeite, zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, 28 Jahre als Trainer gearbeitet. Ich glaube, das war eine Menge Erfahrung. Gut, ich habe keine Erfahrung mit Profis. Aber dafür haben wir halt auch eine Menge gelernt und haben auch eine Menge Bücher lesen dürfen und uns halt auch mit ein paar Dingen beschäftigen können. Und ist ja nicht so, dass wir weit weg waren jetzt von der DEL in Mannheim. Die Kabinen sind Tür an Tür. Ja. Im Endeffekt DNL und DEL. Und dementsprechend konnte man schon eine Menge mitbekommen. Klar ist es dann was anderes, wenn du in der Verantwortung bist, braucht man nicht drüber reden. Aber nein, das war ein No-Brainer. Da musste ich gehen, und ich wollte das auch. Und tief in meinem Innersten wollte ich auch beweisen, auch für die Generation danach, dass du wirklich, wenn du als Trainer anfängst und den ganzen Weg gehst über tausende von Laufschulen, U11, U13, U15, ich bin abgestiegen mit Essen, mit den Moskitos aus der Schüler-Bundesliga. In meinem ersten Trainerjob mit 26 habe ich direkt die Grätsche gemacht, bin ich rausgefallen aus der Schüler-Bundesliga. als Belohnung durfte ich dann ins Internat ziehen nach Mannheim und habe dann 24 Stunden Betreuung gemacht im Internat und habe dann alles gemacht. Aber wie gesagt, das ist halt, das ist ein sehr guter Weg gewesen und ich bin glücklich und ich würde alles genauso wieder tun.
Biegen wir jetzt Richtung deutscher Trainermarkt ab oder biegen wir Richtung Nachwuchs in Iserlohn ab?
Nee, ich würde tatsächlich noch eine Frage stellen, um dich so ein bisschen besser auch kennenzulernen. Wie groß war, wenn es ein No-Brainer war, die Enttäuschung für dich persönlich in dem Moment, als du wusstest, okay, das Engagement in Nürnberg und damit auch die Hoffnung, dass man einen deutschen Trainer so anerkannt, wie er ist, mit allen Wagnissen, die da drin sind, du hast gesagt eben, nur ein Teil einer Karriere, nicht die großen Erfahrungen im Profibereich. Was ist dir an diesem Tag durch den Kopf gegangen, als du wusstest, Nürnberg, die Geschichte hat sich zerschlagen?
Ich wusste mit Wechsel des Sportdirektors, das war mir klar, das war eindeutig. Es war eine Überraschung für mich, dass ich noch anfangen durfte, die zweite Saison, muss ich ehrlich dazu sagen. Mein Ziel war es, ich muss so viel gewinnen wie eben möglich, damit ich halt keine Angriffsfläche biete. Aber wir hatten dann wieder ein bisschen enge Dinge dazwischen, ein paar Situationen, wo wir halt auch keine Tore geschossen haben, wie wir es eigentlich hätten müssen. Und dann war es eigentlich so, okay, wenn ich wirklich richtig viel Glück habe, schaffe ich es bis zum Deutschlandcup. Das war so ungefähr das, was so immer über drüber schwebte. Da habe ich gesagt, das wäre eigentlich das, da bin ich zufrieden, wenn ich das noch schaffen könnte. Aber dann haben wir so ein grottenschlechtes zweites Drittel gespielt nach dem überragenden ersten Drittel in Schwenning, wo wir dann auf einmal in, glaube ich, 3 Minuten oder 2 Minuten haben wir 4 Nüsse kassiert. Das war Katastrophe. Hinten raus war es dann wieder in Ordnung. Und dann wären wir eigentlich endlich dann nach Hause gekommen, weil Nürnberg zu Hause ist schon immer eine andere Nummer als auswärts.
Wie wir ja leider auch
und,
immer
wieder mal. Ach du, für Nürnberg, Augsburg, alles, und für, alles easy.
und eigentlich waren wir relativ gut im Soll, weil wir halt auch, wir haben hier angefangen, man fängt nicht gerne in Iserlohn an.
Schon gar nicht unter den Bedingungen, also wenn ich mich daran erinnere, Spieltag. Das war ja eine reine Lotterie.
Ja, und wie gesagt, das sind halt so Dinge, die passieren dann, aber wie gesagt, das war schon kommend. Aber letzten Endes, du hast gefragt, wie ich mich gefühlt habe, ich habe brutal lange geknabbert. Ich habe jedes Training, alles, was passiert ist, wie wir kommuniziert haben, was wir gemacht haben, reflektiert. Habe mich so ein bisschen selbst gegeißelt, weil ich halt dann, man macht ja immer dann Dinge an sich selber fest, letzten Endes, muss man halt einfach auch sagen. Du zweifelst brutal an dir, du denkst halt einfach, okay, gut, du weißt einfach gar nichts. Zum Glück habe ich auch aus der Liga von vielen Leuten gesehen, ja, wieso, aber deine Mannschaft konnte ja spielen. Das ist ja dein Job, also die haben ja Eishockey gespielt und das war ja auch, System war zu erkennen, das war ja tatsächlich so. Und ich meine, Tore schießt du dann letzten Endes nicht, aber diese Mentalität und dieses Gefühl habe ich bis heute noch nicht in mir. Ich habe das Ding massivst aufgearbeitet, auch die erste Saison schon massivst, weil ich halt mit vielen Dingen nicht einverstanden war, einige Dinge justieren musste, weil ich halt, die ersten 1,5 Monate schon gedacht habe, geil, ich arbeite mit Profis. Ich erzähle jetzt nicht mehr, wo man den Schläger hinhalten muss. Ich muss nicht mehr im Drittel Spieler in der defensiven Zone rumschieben, damit sie wissen, wo sie stehen müssen, weil das wissen die, die verdienen ihr Geld damit. Das ist einfach, wir sind in der höchsten Liga, das funktioniert selber und wir haben brutales Eigeninteresse und wollen uns weiterentwickeln. Und gut, war in einigen Fällen so, tatsächlich, war aber in anderen Fällen dann wiederum nicht so und dann musst du den Weg finden und dann justierst du halt nach und natürlich wäre es dann wahrscheinlich einfacher gewesen, als Co-Trainer erstmal sich das Ganze für 1-2 Jahre anzugucken und dann einzusteigen, aber es war so voll und ganz in Ordnung, also muss ich ganz ehrlich sagen, aber für mich selber war es schon danach, 3-4 Monate habe ich schon richtig geknabbert. Ich habe dann angefangen, final meine Diplomarbeit an der Trainerakademie noch zu Ende zu schreiben. da hat mich dann zum Glück meine Frau hingetreten, weil ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich wollte auch nicht mehr zurück so richtig ins Eishockey, muss ich auch dazu sagen. Ich habe dann gesagt, okay, gut, den Scheiß mache ich nicht mehr. Dann habe ich aber das große Glück gehabt und habe jemanden kennengelernt, Vater Groß, der viel gemacht hat mit seiner kleinen Eisfläche da in Straubing. Der hat dann gesagt, hier trainieren ja, hier werden ein paar Jungs, Nationalspieler und. Sein Sohn war auch dabei und dann habe ich immer wieder Spaß am Training gefunden. Und das, dann habe ich gesagt, ja, eigentlich finde ich es schon geil. Also ich bin schon gerne da unterwegs und möchte da schon eigentlich, das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Und das lasse ich mir jetzt auch einfach nicht nehmen. Und dann habe ich halt, gut, Sven Gericke kannte ich auch noch aus Lani von der Eishockeyschule. Ja. Aber da hatten wir die gleiche Nummer. Er geht im Dezember nach Selb, mein Sportdirektor wechselt, neuer geschäftsführender Kollege kommt da rein, ist eine schwierige Kiste immer.
Vertrauen ist Vertrauen unglaublich wichtig.
Ist das ja. Wichtigste und du brauchst halt jemanden. Ich meine, man hat es ja auch gehört, ich meine, wenn man Popi hört, Popi hat auch gesagt, so eine lange Karriere in Bremerhaven, wer ist der Grund, wen hat er genannt?
Wenig überraschend, Alfred Prey.
Alfred Prey, genau. Und da sieht man, wie wichtig dieses Verhältnis ist, dieses Vertrauensverhältnis und dass man halt auch mal bereit ist, durch Widerstände zu gehen. Und Widerstände werden kommen, sobald du verlierst 2 Spiele oder 3 Spiele.
Ich bin halt immer da. So naiv, ich gebe das gerne zu. Ich mach mal die andere Seite.
Ja.
Wenn ich jemandem wie dir in Nürnberg das Vertrauen schenke. Gut, Rahmenbedingungen kamen dann natürlich auch ein bisschen dazu. Die waren anders, als sie mal in guten Zeiten in Nürnberg waren. Aber anders ergibt sich sowas einfach, glaube ich.
Nicht.
Zu selten oder nicht.
Gar nicht.
Du sagst es. Und dann entscheide ich mich dafür, so einen Weg zu gehen. Und ich weiß, mit einer grundsätzlich nicht so teuren Mannschaft im Vergleich bedeutet im Idealfall nicht ganz so viel Talent. Du musst viel arbeiten, du musst viel tun, du musst auch eine Menge Glück haben, damit es alles in deine Richtung geht. Und das ist das, was ich meine. Jeder, der das tut, muss sich im Klaren sein, dass es natürlich schwerer ist, einen Frank Fischöder zu verpflichten, als, weiß ich, Dallas Eakins oder was auch immer. Das ist so, in der Theorie. Dann kommt es immer nochmal an, was auf dem Eis passiert, aber es wäre so. Und dass dieses Commitment dann eben nicht so lange hält, das finde ich, weil ja wir alle wissen, wie Sport funktioniert. Du hast es vorhin beschrieben, Du musst Ergebnis liefern. Du guckst von Wochenende zu Wochenende und du musst Siege einfahren. Am Ende ist das Entscheidende. Kann ja nicht jeder so machen wie die Iserlohn Roosters. Einfach mal ein Drittel der Saison komplett verweigern und dann, das ist böse jetzt, ne? Und dann einfach anfangen, also, eine geile Aufholjagd zu machen, damit sie alle Party machen können.
Das,
ne?
ist zwar böse aus dem Zusammenhang gerissen.
Ja, das rein, stimmt auch
rein
nicht.
Rein faktisch aber, wohl richtig. Ja. Aber das bringt mich ja auch, da haben wir ja auch schon mal.
Lass mich das eben noch kurz zu Ende sagen, mein Hase.
Also, ich habe aber auch noch einen
Punkt. Ja, hast du.
Möchte
und das, anmelden. Das ist das, was ich nie verstehe, dass man, also wenn man so einen Weg geht, muss man sich im Kopf auch als Geschäftsführer oder als Geschäftsführer einer Gesellschaft zumindest immer überlegen, okay, wie lange halte ich das jetzt mit dem aus? Wo sind meine Rahmenbedingungen? Und darüber muss man immer sprechen. Aber das passiert eben im professionellen Sport nicht.
Ja, aber das ist, wie gesagt, ich mache da keinen Vorwurf.
Nein, darum also geht es auch ist, nicht. Das ist ja auch, ist ja auch meine Analyse.
Das ist die Dynamik, das ist die Dynamik des Sports und das ist die Dynamik des Profisports und die Kultur haben wir nicht, wenn wir es im Fußball sehen. Ich meine, das ist noch viel wahnsinniger, wenn man jetzt Handball neuerdings fängt auch auf einmal an, die eigentlich jahrelang über eine ganz große Konstanz gegangen
das
sind.
Das stimmt, das ist auffällig. Ja.
Die waren aber jahrelang eigentlich die, wo man sagen konnte, die haben langfristig konsequent eigentlich gearbeitet. Und wenn wir jetzt, gut, Fußball, 2 Trainer die pro Saison, du fällst halt weicher. Es ist halt schön, wenn du als selbst irgendwo als Abstiegskandidat Trainer da einsteigst, als Quereinsteiger kannst du halt auch mal 2-3 Jahre überbrücken. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Wenn ich während einer Corona-Saison in eine in ein Team komme und da ist es halt dann, da ist das mit der Fallhöhe halt schon massivst.
Das darf man auch immer noch im Hinterkopf haben.
Das ist halt immer so und wie gesagt, das Risiko ist eigentlich zu 100% auf der Seite vom Trainer gewesen an der Stelle, also von mir an dem Fall jetzt. Und das muss man halt einfach klar nehmen. Aber wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder tun. Also
aber ist eine Frage. Auf der anderen Seite ist ist ja nun mal dann auch so, wir haben ja schon auch da häufiger drüber gesprochen, jetzt gerade bei uns auch, es gibt nun mal ja auch Konstellationen, wo du halt merkst, okay, das funktioniert so nicht mehr. Ne? Also nur weil ne, Konstanz um der Konstanz willen, sei ja an der Stelle immer, halte ich auch für schwierig, um da auch mal ein bisschen vielleicht das, was Mirko ja sagte, die andere Seite zu sehen. Ne?
Ja,
und dass du dann nicht, ich unterstelle jetzt zu keinem Zeitpunkt, dass das bei dir so war, aber dass du dann nicht da sitzt und sagst, ja stimmt, das passt nicht mehr, das ist ja auch klar, aber
doch.
Also du hättest in dem Moment auch gesagt, okay, so funktioniert das hier nicht mehr. Gut, hast du ja eigentlich quasi selber schon gesagt, dass dir das klar war.
Ja, also wie gesagt, ist ja, wenn nur eine vernünftige, aber das ist halt das Nächste. Wir kommunizieren ja immer in zwei verschiedene Richtungen. Ich meine, hier kenne ich mich jetzt nicht aus, aber in der Regel ist es ja so, du hast eine interne Kommunikation und du hast eine externe Kommunikation.
Ja, das überlappt sich manchmal.
Und das ist halt...
Das ist das Beispiel, über das wir gerade schon gesprochen haben, du hast es nicht gehört, das Thema Colin Okpekele. Aber das haben wir ja schon abgeschlossen, der Felix und ich. Da gibt es auch eine interne Kommunikation offensichtlich, die aber gerne nach außen getragen wird.
Ach, das so, nee, das...
Nein. Wir haben es ja diskutiert. Lass uns das nur nochmal aufmachen.
Ich nehme gerne jetzt die Moderationsrolle. Sag mal, erzählt mir doch mal bitte was. Ich meine,
hier am du musst diesen Podcast hören.
Ich hatte Colin da mal in der Nationalmannschaft und so. Guter Typ.
Guter Spieler. Ja, mehr sage ich zu dem
könnte
Thema
man,
auch nicht.
Könnte man zurücknehmen, wenn man unbedingt wollte. Nein, aber also mal hier, daran musst du dich gewöhnen, das betrifft den Nachwuchs nicht so intensiv, da hast du wahrscheinlich mehr Themen mit Eltern, aber hier ist es so, wenn irgendeiner was weiß, ist es auch meistens so, dass das gerne jemandem erzählt in die Salonen, also was die erste Mannschaft anbelangt zumindest. Das ist eine gute Tradition, die setzt sich auch nahtlos fort, ohne dass man sie in irgendeiner Form beeinflussen könnte. Und Felix hat oft versucht.
Ja, du auch.
Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Nein, aber es ist so. Aber lasst uns abbiegen in Richtung Trainerausbildung. Finde ich noch ein spannendes Thema, bevor wir dann tatsächlich auf den Iserlohner Nachwuchs kommen. Wenn man sich so in den letzten Jahren mal anschaut, wohin der Trend geht, dann glaube ich, sind wir einer Meinung, nicht zum deutschen Trainer.
An der Stelle, ganz kurz, bevor wir es vergessen, herzlichen Glückwunsch an Sebastian Jones zur Nominierung als U18-Nationaltrainer der Damen. Liebe Grüße, Jonesy.
Ja,
freut mich sehr.
Das stimmt. Gut, dass du sagst.
Ja.
Aber gucken wir wieder im Profibereich.
Genau.
Geht der Trend nicht zum deutschen Trainer, was den Pass anbelangt. Interessant ist aber, dass sie in Deutschland ausgebildet wurden. Was ich ganz spannend finde. Also so Toni Söderholm, ein paar andere Kollegen sind in den letzten Jahren durch die deutsche Trainerausbildung gegangen, die sich verändert hat. Und jetzt kommt Frank, der
tief durchatmet.
Tief durchatmet. Bitteschön.
Deutsche Trainerausbildung ist eine Grundvoraussetzung mittlerweile, um Trainer zu sein, wobei die Leute jetzt, es ist ja im Endeffekt so und das ist halt das und das ist auch wirklich gut so. Eine Menge Spieler, die Erfahrung in dem Bereich haben, die international gespielt haben, haben einen riesengroßen Vorteil gegenüber Menschen wie mir, die halt aus, übertrieben gesagt, fußballtechnisch jetzt kreisklassisch kommen, also irgendwo in der Oberliga rumgeeiert sind, die haben eine
andere. Ich würde gerne mal mit Leuten sprechen, du machst ja mal kleiner als du warst, glaube ich. Ich würde gerne mal mit Leuten sprechen, die mit dir als Aktiven zu tun hatten.
Ja, du wirst nicht viel Gutes hören, aber egal. Er konnte schnell laufen. Und dementsprechend, also wie gesagt, ist es im Endeffekt so, dass das ist wichtig und wir brauchen diese Spieler halt auch, die auch den Trainerjob gehen als Aushängeschild und brauchen wir alles gar nicht reden. Was mir halt im Endeffekt ein bisschen fehlt, ist halt, dass wir es halt nicht schaffen, tatsächlich jetzt Trainerausbildung, Karl Schwarzenbrunn hat eine Menge geändert, ist eine Menge Input reingekommen, ist eine Riesendynamik reingekommen, muss man halt sagen, hat damals angefangen mit Stefan Scheidnagel, als der gekommen ist, dann mit Karl Schwarzenbrunn zum Karl macht es jetzt weiter für Wissenschaft und so weiter und so fort. Das ist also schon gut, es ist eine gute Entwicklung da, nur dann wird es halt im Endeffekt schwierig. So eine klassische Ausbildung, wir haben jetzt sehr viele junge Trainer, ich meine, wenn wir nachher auf uns aussprechen, die sehen sich alle schon sofort sehr weit oben. Und ich denke halt an der ganzen Geschichte, okay gut, du musst das Business halt auch lernen. Es gibt halt banale Dinge, die man halt einfach wissen sollte, aber die braucht man vielleicht auch nicht, wenn man jetzt im Seniorenbereich geht und macht halt einen auf Videocoach. wenn ich dann meine fertige Paneele habe und mein Headcoach sagt, okay, du kattest mir das zusammen und schmeißt mir das runter, dann brauche ich nämlich nur noch eine Stunde mit dem Kram beschäftigen und du hast die anderen 4 Stunden auf deiner Seite, dann kann ich das mit Sicherheit machen. Die Frage ist halt im Endeffekt immer, wie bilde ich die Trainer aus, dass sie halt tatsächlich dann auch da ankommen, wo sie hinkommen. Und ich glaube, dass wir sehr viel videogesteuert, sehr viel andere Dinge machen und das ist auch alles wichtig. Deshalb bin ich übrigens auch ein ewig gestriger Trainer.
Weil Klemmbrett.
Klemmbrett, Video, viel individuell, nicht unbedingt immer viel Fuck-up-Videos in die Mannschaft rein und so bin ich halt nicht von überzeugt. Aber das sind halt alles Dinge, die sind Standards, die sind gesetzt worden und die sind gesetzt worden durch Trainer, die aus Nordamerika kommen, weil es gang und gäbe ist, brutal mit Video zu arbeiten. Die trainieren allerdings auch nicht. Man muss jetzt immer da sagen, so, dass die Top-Mannschaften und wenn man heutzutage Traveling-Teams nimmt, die haben eine Eiseinheit, ballern dann durch die Gegend, spielen hier ein Turnier, spielen da ein Turnier und so weiter und so fort. Komplett andere Kultur. Und Video ist wichtig und es wird auch immer wichtiger, weil wir halt auch einfach mal eine videospielgesteuerte Gesellschaft haben. Die Jungs, die sind es gewohnt, mit Filmen, mit irgendwelchen Materialien zu arbeiten. Und ich bin da auch immer noch brav am Lernen, dass ich halt da auch hinkomme. Aber trotzdem so ein paar Grundideen, dass Videos nicht unbedingt 45 Minuten dauern sollten und sonst irgendwas, da bin ich halt kein großer Freund von und werde ich auch nicht, weil es einfach von der Aufmerksamkeit her nicht funktioniert. Und wer je, ich meine, theoretisch wissen wir es alle, aber jeder weiß, wer erstmal im Flow ist von den Trainern und hat mal eben 24 Chances against, die man zeigen muss. Dann hast du 2 bis 3 Minuten Redezeit pro Chances against und dann rechne mal hoch, da bist du aber locker über den 7, 8 Minuten, die du von der Mannschaft oder 10 maximal, die du reden solltest, dass sie dir überhaupt noch folgen. Also dann bist du mal locker bei 60 Minuten bei 24 Fuck-Up-Videos und dann ist die Sache erledigt. Dann ist der Vormittag gelaufen, dann gehst du aufs Eis und hast schon keinen Bock mehr, weil du eigentlich jetzt für eine Stunde runtergebügelt worden bist.
Ist es nicht so, wenn du das so beschreibst, das ist ja alles vollkommen plausibel, dass es da auch richtig und falsch gibt, wirklich?
Es gibt nicht richtig und falsch. Falsch ist, richtig ist das, was funktioniert. Und das ist immer im Endeffekt das, was ich halt sage. Es gibt halt, Hans Zach hatte 7 Übungen haben die Spieler immer erzählt. Wir haben jede Woche, jeden Tag wussten wir, was trainiert wird. Scheißegal, der Mann ist einer der erfolgreichsten Trainer, die wir jemals hatten und kriegt den höchsten Respekt. Und er war in Mannheim kurz, als ich da war. Ich habe es geliebt. Klare Aussagen, klarer Weg, klare Kante. Also fand ich überragend. Und somit ist Erfolg gibt Recht. Das gilt immer noch für alles. Es gibt die Menschenfänger, es gibt die Peitschenschwinger, es gibt halt was immer, halt man, wie man Trainer definieren möchte, letzten Endes. Aber wir haben ja auch sehr oft Leute, die, wo wir dann drüber sprechen, das ist ein Menschenfänger, der kann gut und der hat die Kabine und das ist total super. Und ja, und irgendwann ist dann trotzdem dann Schluss, weil, wie gesagt, am Ende des Tages sind Ergebnisse das, was entscheidet. Punkt. Und wenn ich das halt gut habe und ich passe mit meiner Gruppe zusammen, die ich da gerade trainiere, und wir haben eine gute Atmosphäre und wir haben eine gute Arbeitskultur geschaffen und wir sind ungefähr vom Gedanken gut in der gleichen Richtung und du hast vernünftig Verständnis, du interessierst dich ein bisschen und das sollte man heutzutage einfach mal auch für die Menschen hinter dem Spieler, weil die Zeiten, wo ich da hinkomme und den Diktator auspacke, sind halt lange vorbei und dann sollte das eigentlich funktionieren. Wie gesagt, wieder dann im Rahmen des Finanziellen, weil es gibt einen Unterschied dann wieder zwischen den Kategorien an Spielern. Weil ich meine, ich habe zum Beispiel hier, ihr hattet Luke Adam hier, ich liebe Luke Adam. Luke Adam hat für mich in Nürnberg gespielt wie ein Gott. Ist für mich immer noch einer der Größten, wenn man ihm die Liebe gibt, den Freiraum gibt. Der hat sogar Penalty Kill gespielt bei mir und hat das wirklich hervorragend gemacht, wo keiner wahrscheinlich jemals einen Gedanken dran verschwendet hätte. Aber wie gesagt, ich wollte ihn, ich kannte ihn schon aus Mannheim ein bisschen. Also der andere, den ich auch geliebt habe, der spielt hier. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt dann nach dem Sommer mal wieder sehe. Eric Cornell habe ich ja damals auch nach Nürnberg geholt. Die beiden waren eigentlich meine beiden Go-To-Guys, die ich halten wollte. Aber das waren die ersten beiden, die weg waren mit meinem neuen Sportdirektor.
Weil dann nach Iserlohn gegangen, ne?
Ja.
Ja. Also für die Entscheidung danken wir heute noch. Das ist definitiv so, weil der Cornell kann ein bisschen was. Ja. Also das ist sehr angenehm, vor allen Dingen auch menschlich. Ja. Das ist ja super auch. Und, ja, das ist eben auch. Und Luke Adam ist so eines der Paradebeispiele. Ich habe ihn ja auch in der Saison bei euch dann das ein oder andere Mal spielen sehen. Ja. Und deine Beschreibung ist richtig. Er machte alles. Und dann war er hier und du hattest das Gefühl, wenn er Bock hat, macht er alles. Und da passt es eben nicht in genau der Konstellation so, wie man sich das wünschen sollte. Das ist ein guter Spieler, aber das hat er ohne Zweifel aufblitzen lassen hier. Aber eben diese Konsequenz wie im Jahr davor, das war nicht existent.
Ja, wie gesagt, wir hatten eine gute Chemie. Wir mochten uns. Das ist halt, da sind wir jetzt wieder bei den Sachen guter Trainer, schlechter Trainer. Wenn du eine Gruppe hast, die deiner Idee folgt, die du da verkaufst, weil wir sind ja Verkäufer, wir verkaufen eine Idee, System, Spiel, Position, was wir sehen wollen, was wir auch in jedem anderen sehen. Und wenn du halt einen Künstler dabei hast, und das ist Künstler brauchen Freiheit, sonst können sie sich nicht entfalten. Und wenn du aber nicht der Typ bist, dann ist das schwierig.
Interessantes Thema, wo Felix jetzt nochmal weghört, ich aber nochmal mit dir, weil wir sind ja unter uns mit 18 Leuten, ne? Das ist ja kein Thema. Ich beschreibe dir eine Situation und du sagst mir, warum es bei dem einen nicht funktioniert hat und bei dem anderen funktioniert. Du hast eine sehr junge Mannschaft, unerfahren, mit Herausforderungen drin.
Weil die Antwort, ich weiß, wo du hin bist, ich bin gespannt. Ich höre ja weg,
wo du nicht weißt, okay, wie funktioniert das. Aber viele junge Leute, nicht ganz jung, die alle Profis und ich sag mal, die brauchen keinen Papa, aber sie brauchen eine gewisse Form von Führung und vielleicht auch ein bisschen Liebe. Du gibst ihnen Führung, aber keine Liebe. Kann das funktionieren?
Spieler heutzutage fühlen sich sehr schnell missverstanden, nicht geliebt und ziehen sich dann zurück. Das wird schwierig.
Und dann kommt ein erfahrener nordamerikanischer Coach. Wie der Zufall so will, reden wir immer noch über das gleiche Team. Der andere auch Nordamerikaner, aber eher so der taffe Typ. Und dann kommt einer rein, der sagt, wird dir so ein bisschen sympathisch sein, Klartext. Ich will, dass du das tust, dann kriegst du diese Liebe von mir und dann haben wir eine total geile Zeit.
Ja. Und du bekommst aber auch die Liebe von mir, wenn du da mal einen Fehler machst.
Das ist wichtig.
Weil das ist das große Problem an der ganzen Geschichte, weil die klare Ansage ist bei dem anderen auch da. Ich erwarte von dir, dass du das und das machst. Das Problem ist nur, wenn du dann die Scheibe nicht aus dem Drittel chippst als junger Spieler, dann war das dein letzter Wechsel. Das ist halt der Unterschied. Wir werden, wenn wir mit jungen Mannschaften arbeiten, und das ist das große Problem, werden Fehler passieren.
Nee.
Und ehrlich? Fehler, ja, und Fehler werden tatsächlich wehtun. Und Fehler werden tatsächlich.
Und das ist das große Riesenproblem. Du guckst, wir sitzen jetzt alle hier und jeder, wirklich jeder, auch alle Menschen da draußen, alle, die sich das hier anhören, wird sagen, ja, stimmt, ist so, aber wenn die Jungs Talent haben, wir wollen die entwickeln. Wenn das aber am Ende des Tages dazu führt, wenn dass du ein Spiel verlierst,
vorbei.
Dann sagten die Leute immer noch, ja, ist so, aber. Ne? Und wir haben diese, das war, glaube ich, in unserem ersten Gespräch damals mit Colin auch.
Also nur eben, wie durch ein Wunder haben wir über die letztjährige Rooster-Saison gesprochen.
So,
was dir nicht komplett
das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht.
Keine Ahnung.
Okay,
das wusste ich nicht. Aber
dann habe ich es jetzt mal eben nur reingeworfen für die, die es nicht verstanden haben.
Also 2-1 hier. Wenn du dich da noch dran erinnerst, unser erstes Gespräch mit Colin, viele Hörerinnen und Hörer werden es auch tun.
Alle 17.
18.
Ach, haben du wir hast doch inzwischen
hochgezählt. Ja, haben wir doch hochgezählt.
Okay.
Und da ging es eben auch darum, dass es ja noch nicht mal zwangsläufig so ist, dass nicht auch die arrivierteren, erfahrenen, wie auch immer man sie nennen mag, Spieler, Import, sonst irgendwas, nicht genau die gleichen oder andere Fehler, schwerwiegendere Fehler vielleicht sogar machen können in deren Situation. Aber am Ende des Tages wird den Jungs halt das Vertrauen nicht geschenkt in dem System.
Ja gut, aber man kann auch nicht erwarten, dass die jungen Spieler einen Unterschied machen. Und das können die alten Erfahrenen. Das muss man halt auch ganz klar sehen. Ja, der macht vielleicht den gleichen Fehler. Aber er hat jederzeit die Möglichkeit, auch für mich das Spiel zu gewinnen. Und da hast du jetzt an der Situation ganz, ganz wenige deutsche junge Spieler, die dazu in der Lage sind.
Und die spielen?
Und die spielen nicht mehr hier in Deutschland.
Ja.
Das ist halt einfach das, was man halt auch wissen muss. Und es gibt halt Spieler auch, die dann brutale Entwicklungen genommen haben und jetzt auf einmal auch wieder richtig treffen und. Justin Schütz letzte Saison hat brutal marschiert.
Er brauchte mal einen Tapetenwechsel, er hat es gesagt.
Und es war super, war eine gute Entscheidung. Gut, ich meine, ich damals bei der U18, ich war ja glücklich, ich habe es ja nicht bekommen nach Mannheim damals. Taro nicht, Justin nicht. Die anderen habe ich, Fleischer Brune habe ich dann ja rübergezogen zu uns. Ja, da war ich dann glücklich, als ich dann endlich bei der Nationalmannschaft war. Jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt darf ich euch doch nochmal bewegen. Weil das sind halt, also ich mag die Spielertypen, auch wenn sie grundverschieden sind, aber ich finde, das macht halt auch Spieler aus und das macht halt auch den Job aus, dass du eigentlich immer so ein paar Künstler dabei hast, ein paar Freigeister. Ich meine, ist vielleicht auch so ein Tick von mir, aber ich stehe auf die Jungs, die so ein bisschen was Besonderes haben.
Tja, Timmy Fleischer auf jeden Fall. Interessant seine Entwicklung, das muss man ja auch sagen. Jetzt mit dem Wechsel nach Straubing bin ich gespannt, wohin es wieder geht. Vor allen Dingen, weil ich glaube, der hat echt alles gelernt in Nürnberg. Einzige Kleinigkeit, so am Schießen, da könnte er noch ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, alles andere ist er eigentlich in Nürnberg super ausgebildet worden über die Jahre, oder?
Ja, gut, aber ich habe nie gezweifelt. Also Timmy war immer ein guter Spieler.
Es gab
Spieler.
Ein paar, die gezweifelt haben. Also ich meine, er soll auch bei einem kleinen Verein im Sauerland mal unterwegs gewesen sein. Die haben ihm das, glaube ich, nicht zugetraut.
Ja gut, aber wie gesagt, ich kenne Timmy lange. Wir haben gesprochen, bevor ich ihn dann nach Nürnberg geholt habe. Und ich war sehr froh, dass er gekommen ist.
Verstehe.
War sehr glücklich und hat dann mit Patrick Reimer zum Teil dann auch als Außen gespielt. Das wollte er am Anfang nicht ganz so gerne, aber
wer jetzt, der Patrick oder der Timmy?
Timmy. Alte Spieler, rede ich nicht.
Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja.
Und das sind halt so Sachen. Und ich meine, er hat einen brutalen Weg gemacht. Und ich bin total happy auch, dass es jetzt mit Straubing geklappt hat und dass er da jetzt gut unterwegs ist. Ich hoffe, er spielt eine sehr, sehr gute Saison, weil ich glaube, er hat es verdient, bei all dem, was er investiert hat, auch eine gute Karriere zu haben und da halt auch jetzt sich richtig festzusetzen. Gut ist jetzt das nächste Team, nächste Step. Du bist jetzt halt von Low Budget in Mittel, oberes Drittel Budget gegangen. Da ist es natürlich eine andere Geschichte, kommt ein bisschen anderer Druck, aber letzten Endes schlauer Junge.
Ja, und ich hoffe,
sehr gutes Zuhause,
dass Tom und das Team sich gut überlegt haben, was sie mit ihm anstellen wollen.
Ja, ja.
Dann werden sie eine Menge Vergnügen an ihm haben.
Das ist super.
Das ist auch so. Wir sind so ein bisschen weggekommen von dieser Trainersituation, wobei du deutlich gemacht hast, dass es schon so ist, dass sich in der deutschen Trainerausbildung zumindest was geändert hat. Warum hat sich aus deiner Sicht, und damit wollen wir das Thema auch beschließen, dieses Mindset nicht geändert, dass deutsche Trainer, wir sehen es jetzt wieder bei Thomas Dolak, der wird ersetzt durch Steven Reinprecht, ist wieder einer derjenigen, die einen Job gemacht haben, jetzt mal nicht überraschend gut oder überraschend schlecht, es war einfach eine schwierige Saison, die wäre es für viele gewesen mit den Verletzungen, das darf man nicht vergessen, und dann trotzdem abgelöst wird. Warum hat immer noch der deutsche Pass, und ich lasse es mal dabei, immer noch keinen Impact für irgendwen, dass das eine Bedeutung hat?
Naja, drehen wir es um. Warum kann ich als deutscher Fußballlehrer in der ganzen Welt vor jedem anderen Ausländer arbeiten? Das ist ein nordamerikanisches Spiel. Punkt. Nordamerikanische Tradition. Also, das ist zu plakativ jetzt für dich wahrscheinlich, aber das ist das, was in unseren Köpfen eingebrannt ist.
Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe halt auch zu viele Nordamerikaner gesehen, die auf diesen Trainerpositionen waren, die gar nichts konnten.
Das gilt übrigens nicht nur für hier.
Nein, um Gottes Willen. Also, ich meine, das ist doch wie immer. Eigentlich, also ja, natürlich auch, ist es so, dass eine... Dass
es
eine,
gibt auch ganz viele, die wahrscheinlich denken, dass ich nichts kann. Also wie gesagt, das ist halt
nochmal, Frank,
Geschichte.
Das, da mag ich ja, halt das mag ja jedem anheimgestellt sein. Ne? Nein, mir geht es einfach um dieses generelle Mindset zu sagen, du hast einen deutschen Pass, du kannst gar nichts. Also, weil das ist ja nicht die Wahrheit. Ich verstehe aber nicht... Also ich verstehe, dass du den besten Trainer suchst für eine Mannschaft und du glaubst, du hast ihn mit X gefunden. Scheißegal, welchen Pass er hat. Das kann ich nachvollziehen. Natürlich, bin ja nicht blöd.
Ja.
Ich sag nur, warum vertraut man nicht irgendwann, wenn man sich entschieden hat dafür? Und da ist Thomas Dolak für mich das beste Beispiel in der letzten Saison. Ob er unbedingt ja Cheftrainer sein wollte, das kann ich nicht ganz beurteilen, weil er auf dieser Position davor, also als Assistent, mega gut aufgehoben war. Er hat's gemacht und das Dankeschön dafür ist, Servus, mach's gut. Das verstehe ich nicht, wenn man die Rahmenbedingungen anschaut. Wir reden über Erfolg, natürlich. Wir reden aber in Düsseldorf auch letztes Jahr schon das erste Mal über Geld. Wir reden in Düsseldorf darüber, dass eben mit Karl Kaminski und O'Donnell ein paar Leute, die wirklich wichtig waren, extrem lange ausgefallen sind. Und dann haben sie den Klassenerhalt doch geschafft. Ja, vielleicht ein bisschen zu lange unten drin, aber sie haben ihn geschafft. Verstehe ich nicht.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt
das Geschäft, ne?
Das Geschäft,
das ist die Entscheidung. Ist es wirklich so einfach, ja?
Ja, es ist, man kann immer nach Sinn und Zweck suchen. Ich habe aufgegeben, nach Sinn und Zweck zu suchen.
Okay.
Ich habe gelernt, dass man Dinge hinnehmen muss. Man muss sich selber brutal hinterfragen, man muss sich selber auch ein bisschen geißeln, weil das gehört einfach dazu, weil sonst kann ich auch nicht selber besser werden. Das ist auch eine ganz einfache Sache. Besonders wenn man halt viel reflektiert und es auch gewohnt ist, weil alle Leute, die ich hatte als große Vorbilder oder die mich ausgebildet haben als Trainer, waren immer sehr reflektierend. Manchmal ist das so ein bisschen was auch von Selbstzerstörung. Da wäre ich gerne Nordamerikaner, weil das ist halt unfassbar, mit was für einer Entspanntheit, Mentalität, die da jetzt in ihre Jobs reinmarschieren. Das finde ich unglaublich. Auch wie sie sich verkaufen können, da sind wir schon noch ein bisschen hinten dran. Die neue Generation an Trainern ist da schon besser, die schafft das schon besser, weil die halt das auch sehr früh schon lernt, sich zu präsentieren und dann auch dementsprechend gut darzustellen in jeder Hinsicht. Und da sind wir halt noch ein bisschen hinten dran. Also das ist, also ich liebe meine Vereine, wo ich bin, aber dass ich Logos küsse und mein Herz blutet, das ist halt alles ein bisschen schwierig, so finde ich für mich. Da bin ich halt nicht der Gefühlsmensch, drücken wir es einfach mal so aus. Mhm. Da bin ich eher rational an der Stelle. Auch wie gesagt, ich bin froh und glücklich.
Was muss denn passieren, dass du das, aber also er hat schon ein Young Roosters Polo an, was muss denn passieren, dass du das Logo da küsst?
Kann ich machen.
Ja,
ich habe gelernt. Nein. Nein, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine mit dem, was ich da jetzt sage. Es geht jetzt nicht jetzt um irgendwelche Symboliken, aber es geht halt ganz einfach darum, den Raum zu betreten und eine Euphorie auszustrahlen. Und ich könnte mich nicht hinstellen und sagen, wir sind das Top-4-Team der DEL und ich weiß hundertprozentig, wenn ich 10. oder 9. werde, habe ich meinen Job gemacht. Das sind Dinge, warum verkaufe ich Dinge, warum kann ich das und warum kann ich während der Saison das Ganze auch dealen und ich kann es nicht dealen. Ich meine, ich habe, was Düsseldorf, dieses komische 7-6 Spiel, wo wir 5-1 geführt haben, dann fast verkackt haben, keine Ahnung, war ein brutales Spiel, da bin ich auch rein, sind ja wieder gesagt, jo, das war mal nix. So, ins Interview. Ja. So hat aber noch keiner ein Interview angefangen. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, es war dann halt vogelwild und wir haben das Ding dann halt irgendwie nach Hause gebracht. Ich bin da sehr glücklich drüber, aber
das willst du als Trainer nicht sehen.
Aber nee. Qualitativ ist das für die Zuschauer sexy mit den ganzen Toren, aber rein sportlich.
Du hast nicht oder nicht viel von dem gesehen, was du dir eigentlich gewünscht hättest.
Bis zum 5-1, ja. Danach wäre ich besser duschen gegangen und wäre nach Hause gegangen.
Ja.
Das ist halt.
Und immer das Klemmbrett um den Arm. Hattest du das dann in dem Moment auch um den Arm, wenn ihr 5-1 führt eigentlich?
Also ja, ich habe so eben. Oder seitlich, weil wie gesagt, ich meine, es ist ja auch so, ich verliere ja auch in der Regel 2 bis 3 Klemmbretter die Saison.
Weil die kaputt macht.
Nein, das stimmt nicht. Sie rutschen mir aus Versehen aus der Hand,
okay.
Fallen auf den Boden und zersplittern dann, weil die sind auch von der Qualität her nicht so gut.
Solange sie dabei nicht aus Versehen noch irgendeinen Menschen treffen, der vor dir sitzt oder neben dir steht, ist schon mal gut.
Es hat schon mal einen kleinen Zeh von einem meiner Betreuer gekostet.
Ah ja, gut.
Der war ein bisschen blau für ein paar Tage.
Die blöden Klemmbretter.
Ja.
Einmal, lass mich noch an einer Stelle einhaken, weil wenn du jetzt gerade sagst, ich stelle mich hin, erzähle X und weiß aber eigentlich, Y ist das realistische Thema. Muss man das dafür selber glauben? Also glaubt man das in dem Moment wirklich? Auch wenn die Fakten ja eigentlich was anderes sagen als jemand, der eine Ahnung. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Weil das frage ich mich
immer. Ich bin davon überzeugt, dass das der Glaube ist. Ich glaube nicht, dass du das machen kannst. Also Also du glaubst daran, hundertprozentig. Vielleicht ist es so, dass die Euphorie eine andere ist. Und wie gesagt, ich bin kein euphorischer Mensch. Wenn ich das erzähle ich nicht, weil das wäre übel. Nein, aber das ist im Endeffekt so, dass wenn du nicht daran glaubst, kannst du es ja auch nicht rüberbringen. Und wenn du irgendwo hinkommst und du bist mit der Energie und du hast dein Team zusammengestellt, natürlich glaubst du, dass das das beste Team auf der Welt ist. So, wenn du jetzt dann hingehst und guckst dir dann halt die anderen Teams an und dann sagst du, okay, gut, mein Spieleretat ist Summe X, der andere hat mal eben das Zehnfache, das wird ein bisschen problematisch, was haben die, was haben wir? Also wenn es jetzt optimal klappt, dann können wir 50% der Spiele gewinnen. Gut, gegen die Top-Teams streich mal noch mal ein bisschen was runter, dann rechnest du und dann weißt du, wo du ungefähr rauskommst. In der ersten Corona-Saison habe ich direkt am Anfang in den Interviews gesagt, weil Luke Adam war noch zu Hause wegen Corona. Mhm. Der ist ja später eingeflogen. Gekommen, ja. Artus Skulda ist gelandet und ist direkt in Quarantäne mit Corona. Der war dann auch erstmal weg. Dann habe ich ja meine Kleinen geholt. Moritz, John Magnus, Bruder und Kechter. Die beiden, Kechter und Moritz Elias, haben gespielt mit 16. Dann DEL und John war 18. Die beiden haben dann auch, also Moritz Elias und John Magnus, haben bei mir gewohnt, weil wir keine Wohnung hatten, sondern die waren dann bei mir im Haus, in der WG haben wir gewohnt, aber damit wir halt Spieler hatten überhaupt, damit wir auch vernünftig antreten konnten.
Das zu Corona-Zeiten.
Das war ja okay.
Ein Haushalt.
Kein Problem. Wir waren ja auch, wir haben ja zweimal die Woche getestet.
Minimum.
Mit PCR.
Zwischenzeitlich war es noch heftiger.
Jeden Tag vorm Training wurden wir, bevor wir reingegangen sind, getestet mit dem Schnelltest. Mhm. Und dann noch zweimal, glaube ich, PCR vorm Wochenende, ja. Nach dem Wochenende. Das war schon eine wilde Nummer. Nee. Also, wie gesagt, das ist schon. Das habe ich schon ein bisschen verloren.
Du wolltest darauf hinaus, dass du vor der Saison dann, unter was für Bedingungen. So,
ja, aber dann denkst du halt trotzdem, dass du denkst ja auch, dann weißt du ungefähr, wo du hinkommst und dann ist das so. Aber in dem Moment, wo ich mich jetzt hinstelle und wenn ich jetzt hingehe, natürlich glaubst du daran. Also ich habe auch daran geglaubt, dass ich auf jeden Fall Pre-Playoff spiele. Was ja auch geklappt hätte, wenn ich nicht vor Januar erst einen Kader gehabt hätte. Weil wir haben die zweite Hälfte ja durchaus sehr
positiv mit einer etwas anderen gestanden. Mannschaft gespielt. Ja.
Mit einer anderen Mannschaft und halt
ich
auch.
Ich erinnere mich da an ein glorreiches 3-7 in Nürnberg beim Start der Südrunde, wo das hieß, wie könnt ihr denn da verlieren? Ja. Zwei schnelle Tore kassiert, ich glaube die ersten beiden waren drin, zwei dumme Aktionen, dann stehst du da.
Und trotzdem,
und stellst fest, dass die auch Eishockey spielen können. Ja.
Und trotzdem ist mir das, eure Beschreibung jetzt nochmal von den PCR-Tests und so weiter, ne?
Das ist so das, weit weg, ne?
Das sind ja 4 Jahre, ne?
Ja.
Das ist gefühlt gerade so weit weg.
Ja.
Also da merke ich dann auch wieder an mir, wie sehr ich diese Zeit doch verdrängt habe, ehrlicherweise.
Ja, ehrlich? Ich fand es brutal spannend.
Vom spannend ist ein gut, ja. Du kannst ja noch nicht mal, also klar hat man auch irgendwo immer viel gelernt und so, aber was hast du denn da gelernt, was du jetzt hoffentlich nie wieder anwenden musst, ne? Aber ja.
Naja, Management ja, hast du gelernt, ja, das stimmt.
Du hast auch Gesundheitsmanagement gelernt. Du hast gelernt, wie du dich im Umfeld auch aufstellen musst und strukturieren musst, auch was medizinische Abteilung angeht. Da hast du schon eine Menge rausziehen können. Am Ende des Tages war es komplett für den Arsch, keine Frage. Braucht man nicht sagen, also so viel Röhrchen da durch der Nase hattest. Das ist
das.
Jedes Mal haben sie ein Stückchen Hirn rausgekratzt. Also es ist,
ja, gefühlt, ja.
Ja,
ja, also rückblickend.
Braucht das ja. Keiner.
Nee, braucht das auch keiner. Keine. Rückblickend kann man viele Dinge sicherlich auch hinterfragen. Aber es ist ja wie im Sport auch. In der Situation selber sind das dann eben auch die Rahmenbedingungen, die du ranziehen musst, um Entscheidungen und auch die Qualität von Entscheidungen zu beurteilen. Und das kommt mir, glaube ich, auch mal ein bisschen. Kommt mir auch zu kurz, weil in der Retrospektive mit allen Infos, die du dann hast. Retrospektive bedeutet im Rückblick für dich, Mirko. Oh. Damit also kommt. Wenn du jetzt nichts gesagt hättest, hätte ich einfach weitergeredet, aber du wolltest es ja so. Aber ich fürchte, den kriege ich gleich noch wieder oder spätestens irgendwann bei der nächsten Ausgabe. Ja, also wenn du die Geschichte oder die Beurteilung dann halt auch insofern abwickelst, dass du die Dinge von hinten betrachtest und das Ergebnis ja quasi schon kennst, was, glaube ich, man den Leuten dann zugestehen muss, die die Entscheidung zu gewissen anderen Zeitpunkten getroffen haben, dann finde ich das auch ein bisschen unfair.
Tja. Lasst uns dieses Thema nicht vertiefen. Ich möchte es gerne verdrängt lassen. Gut. Wie bekloppt bist du eigentlich, dass du jetzt in Iserlohn einen Nachwuchs übernimmst?
Das war deine Eingangsfrage. Nein,
das,
auch, ne?
Das war meine
Eingangsfrage. Nee, deine Eingangsfrage war, warum bist du wieder hier, du Idiot?
Ja. Nein, aber was hat dich fasziniert an dieser Aufgabe?
Erstmal hat sich Iserlohn ja über die letzten Jahre brutal jetzt entwickelt, auch schon was Infrastruktur angeht und. Ich meine, die Arbeit, die vorher jetzt geleistet wurde, muss man halt einfach sagen, war sehr gut. Wir haben jetzt 5 Sterne plus, gut. 5 Sterne nehmen wir als Standard. Das Plus ist jetzt ein nettes Gimmick, aber 5 Sterne, die versuchst du zu halten und versuchst dabei zu sein. Du hast Rahmenbedingungen geschaffen, in denen du Leistungssport treiben kannst und wo du das halt auch ausbauen kannst. Gut, Axel ist jetzt recht früh hochgezogen worden, dann schon in Richtung Profibereich und so weiter und so fort. Ich war jetzt dankbar, weil, wie gesagt, ich meine, das ist alles soweit gut vorbereitet gewesen. Alles steht soweit. Jetzt arbeiten wir halt da dran, ein bisschen diese Leistungssportmentalität reinzubekommen in die Jungs. Weil, wie gesagt, Iserlohn ist ja eine Insel. Wir müssen sehen, dass wir halt aus uns selber anfangen zu existieren, was sehr blauäugig ist. Braucht man auch nicht drüber reden. Wir werden nicht nur aus eigenem Nachwuchs bestehen können. Wir müssen eine Akademie haben, die gut funktioniert, die gut läuft. Der Anfang, alles ist gemacht, alles ist soweit da. Da können wir jetzt, kann ich jetzt nur noch ein bisschen dran rumschleifen. Und wie gesagt, und Axel ist immer noch immer hinten dran mit dabei. Lasse, klar, war letzte Woche, glaube ich, da. Kopitz ist auch eine große Hilfe jetzt schon. Wenn ich Fragen habe, ist das immer ganz gut. Kurzer Dienstweg. Weil er arbeitet ja noch nicht, er darf ja erst am 1.8. loslegen.
Das hat er, glaube ich, vergessen zu erwähnen, ne?
Also ich finde, wenn ich mich recht erinnere, hat er das gesagt.
Ja,
ja.
Ah ja, er guckt schon viel. Er ist interessiert.
Ja, aber muss er ja auch. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich war auch früher hier. Vor dem 1.5. war ich auch da, weil ich meine, du willst ja dann, wenn du startest, auch vernünftig starten. Das ist eine ganz einfache Sache. Und wenn man halt dann jetzt doch in neue Strukturen kommt, die Strukturen kennenlernt, Trainer kennenlernt und alles, das dauert halt seine Zeit. Ich meine, ich weiß immer noch nicht alles. Ich renne manchmal auch schon wieder vor Wände, weil ich halt dann auch nicht die Geduld habe, irgendwelche Dinge, die ich dann schon zugeschickt bekommen habe, mir durchzulesen, weil es halt einfach auch ohne Ende ist. Dann rennt man halt schon mal irgendwo vor eine Wand, wo es dann irgendwann heißt, ja gut, aber wir haben doch alles schon vorab besprochen. Sag ich, ja, das ist ja gut. Dann komme ich wieder nochmal mit den vorgearbeiteten Skripten. Aber wie gesagt, das sind Dinge, das wird mir noch 2-3 Mal passieren, aber dann sollte das auch gut laufen. Nein, ich bin froh. Und wie gesagt, Laufschule von unten raus, Strukturen sind gut. Wir haben jetzt ein bisschen im Sommertraining an Inhalten gearbeitet, haben Intensitäten höher gesetzt, haben da ein bisschen mehr Gas gegeben, haben angefangen, die Kommunikation in die Mannschaften rein. So, ich habe so eine Grundidee, ich bin ein großer Fan von dualen Systemen, ganzheitlichen Systemen, weil ich bin immer noch der Meinung, dass wenn man im Nachwuchs spielt, sollte man auch irgendeine Form von Ausbildung, Schule, sonstigen Dingen machen, weil nicht jeder wird Profi. Das muss man halt einfach jetzt, wenn man im Nachwuchs ist, auch im Hinterkopf haben. Dazu der ganz große Bereich halt einfach Persönlichkeitsentwicklung. Kann ich mich selber einschätzen? Wie reflektiere ich selber? Wie setze ich mir Ziele? Wie entwickle ich tatsächlich das an wertvollem Mitmenschen, was ich eigentlich letzten Endes haben will? Ich habe da immer so meine 2 Musterbeispiele. Der eine war hier, Stefan Lang wieder, gespielt, parallel studiert, hat eine gute Karriere neben dem Leben, hat Familie, hat alles super.
Er hat sich eine Iserlohnerin geangelt,
ja.
Und hat jetzt wunderbare Kinder,
genau.
Und hat ein wunderbares Leben abseits des Eishockeys.
Genau. Immer ein sehr gutes Beispiel, was ich immer gebe, auch meinen Jungs in der Kabine, genauso andere Dinge, fast gleicher Jahrgang, Andi Meier, das gleiche, der ist dann nach Deggendorf gegangen, war da lange auch Captain, hat da auch parallel studiert, hat seinen Weg gemacht, hat seine Karriere nebenher gemacht. Das ist genauso wertvoll, wenn man als Organisation auf sowas zurückblicken kann, wie auf die 1-2 Leute, die man letzten Endes hatte, die es dann halt geschafft haben, sei es DL, DL2. Und wenn ich jetzt halt von Profibereich rede, rede ich halt von DL2 und DL. Und gut, rüber ist immer schön. Aber auf der anderen Seite gibt es auch gute Beispiele, die jetzt dann halt NCAA gespielt haben, die da trotzdem dann ihren Schulabschluss gemacht haben. Marc Michaelis dann über Langnau Zug jetzt zurück nach Mannheim ist. Juliana Bravnik hat abgeschlossen, ist jetzt in Frankfurt. Und das sind halt auch so Dinge, wo ich sage, okay, gut, die haben ihren Weg, Schule, sportlich, alles verbunden, haben den Weg gemacht. Und wie gesagt, besonders jetzt Marc Michaelis war ich halt nah dran, war für mich halt schwer beeindruckend, weil er halt einfach der Letzte war, der noch da war. Ich habe den 95er-Jahrgang als Endjahrgang übernommen. Und da gab es noch Flo Proske, Dorian Seftel und Marc Michaelis. Der Rest war unterwegs, war schon in Nordamerika, waren schon CHL, USHL, NCAA-Commitment, waren alle kreuz und quer verstreut. Ja, und er hat halt noch Abitur gemacht, genauso wie der andere Kollege halt, wie Dorian auch. Und wenn man dann sieht, wie konsequent der Weg gegangen ist, auch wenn es jetzt etwas länger gedauert hat, aber ich meine, eine Riesenkarriere. Also finde ich immer beeindruckend, wenn man diese Wege halt auch erzählen kann, dass auch beides geht, weil jeder erzählt mir, ja, ich mache die mittlere Reife und dann konzentriere ich mich auf den Sport. Kollege, nein, mach das nicht. Und du bist in der Oberliga kein Profi. Du kannst studieren, du kannst eine Ausbildung machen. Also beim besten Willen, tu mir den Gefallen. Weil du wirst auch mit 600 Euro, 900 Euro als junger Spieler kein Profi für 8 Monate oder 7 Monate. Das ist nicht die Realität. Und wie gesagt, wir haben halt heutzutage durch diese ganzen U21, U23, U24, keine Ahnung, was da noch als nächste U-Regelung kommt, das riesige Problem, dass wir halt einfach die Ausbildung beendet haben müssen mit 18 eigentlich. Wenn man jetzt die DNL sieht, ist eigentlich eine U18, wenn es hochkommt, noch eine U19-Liga. Aber wir haben ja gar keine Spieler mehr. Und die Spieler, die dann gehen, gehen dann in die Top-Spieler gehen in die DL, Förderlizenz DL2, spielen da ihre 4-6 Minuten und das in einem Alter, wo man eigentlich viel spielen sollte.
Verantwortung tragen sollte.
Und ja, auch mal Special Teams sehen sollte und. Und wir wundern uns, dass wir dann irgendwie keine Deutschen haben, die Powerplays leiten können.
Also in meine besondere Runde zum Thema U23-Regel.
Ja, da müssen wir ihn auf jeden Fall einladen. Laden wir den Fischer Öder auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade schon sagen, bevor du eh schon von dir aus da abgebogen bist, aber wir haben jetzt ein gutes Stündchen gemacht mit Frank. Und den Take, ich kenne den, wir haben uns da auch schon drüber unterhalten, den hätte ich auf jeden Fall auch nochmal hier eingefordert.
Das ist für uns auch schon lange ein Thema hier. Also genauso wie Auf- und Abstieg. Wir haben das mal in einem Podcast mit Basti Schwele besprochen, über Sinn, Unsinn und Terminierungen, Zeiten, die so vergehen zwischen Saisonende und Wissen.
Weißt du? Gut, Auf- und Abstieg ist für unsere Sportart tödlich. Unsere Sportart wird jetzt, es werden Zweitligisten, es werden Oberligisten, früher oder später wird ihnen die Pleite rennen, weil die einen alles geben, um hochzukommen und die anderen alles geben, nicht mehr absteigen zu können müssen oder sonst irgendetwas. Ich meine, wer jetzt heutzutage Oberliga-Gehälter mal sich anguckt, der weiß, manche Leute spielen lieber in der Oberliga als in der DL, weil für die 7 Monate kriege ich das gleiche Geld wie ich woanders für 10. Und dann spiele ich so ein bisschen in der Oberliga. Das ist Zweitligisten jammern, weil sie für ihre Kohle, die sie sonst Spieler verpflichten konnten, die nicht mehr verpflichten können, weil die auch lieber in der Oberliga spielen. Und da bist du halt einfach in einer Dynamik, die nicht besonders hilfreich ist. Und wenn du dann über Sport und Sportförderung liest und Langfristigkeit und Nachhaltigkeit, deshalb ist es auch, wie gesagt, kein Vorwurf, dass DEL-Clubs nicht viel Bock haben, mit vielen jungen Spielern zu spielen. Weil, wie gesagt, haben wir ja schon gehabt, machen halt Fehler. Kannst du dir nicht leisten. Der macht einen Fehler, du verlierst den Job. Geht halt nicht. Ja. Und wenn du dann noch Abstieg da hinten dran hast und. Die NHL kann aufbauen. Da holst du dir über 3, 4, 5, 6 Jahre Leute. So, dann holst du dir ein Gerüst an alten Spielern, die helfen, die
Jungen aufzubauen. Ich habe genau diese spannende Diskussion gerade über Connor Bedard und seine Mannschaft. Das ist genau das Gleiche. Genau. Der weiß einfach, okay, es sind jetzt noch 2 Jahre, da gurkt er einfach in der Liga rum, interessiert keine Sau, wenn sie es alles richtig machen, geht's dann los. Dann ist er in der Liga angekommen, alle anderen auch und dann versuchen sie mal was. Ja, gut, es braucht die Zeit.
McDavid Dreisaiter.
Ja.
Es gibt tausende Beispiele an der Geschichte, die so sind. Und dann ist es halt ein Aufbau. Und selbst jetzt Major-Junior-Bereich. Die Top-Teams laufen fast nur mit Endjahrgängen auf und mit hochgedrafteten Jungs. So, die sind dann weg. Dann sieht man die 4 Jahre, 3 Jahre gar nicht. Und auf einmal sind sie wieder da. Dann haben sie halt wieder aufgebaut. Dann haben sie da mal ein bisschen getradet, da mal wieder jemanden bekommen. Das ist immer der Rhythmus der Zeit. Dementsprechend.
Tja, also das werden wir in jedem Fall nochmal an der Stelle vertiefen.
Das sagen wir seit gut 2 Jahren jetzt. Wir sind ganz früh damals auf das Thema gekommen.
Wir haben ja ein Problem hier am Seilersee, ja. Nämlich die Tatsache, dass wir einfach keine Ruhe haben. Also wir würden uns gerne mal solchen Themen ausführlich in diesem Podcast widmen, aber es gab immer was, worüber man anderweitig sprechen musste, was gerade den Seilersee bestimmte.
Selbst jetzt im Sommer, ne?
Ja, aber das ist definitiv in Anbetracht der Länge, dich gerne nochmal hier haben, wo wir nochmal vertiefen können über Nachwuchs. Du hast uns ja gerade schon mal angekündigt, was so deine Gedanken sind. Ziel deiner Arbeit. Hast du das in einem Gespräch mit Axel mal definiert, mit Wolfgang Brück, und hast gesagt, okay, wenn ich hier in 5 oder 10 Jahren wieder verschwinde, dann möchte ich euch so aufgestellt haben. Ist das mal definiert worden? Ist das in deinem Gedankengut überhaupt möglich?
Ja, doch ist es. Unsere Zielsetzung ist klar, wenn wir halt attraktiv als Standort sein wollen und tatsächlich auch einen Benefit haben wollen für die DEL, was letzten Endes auch Nachwuchsarbeit sein sollte, finde ich jetzt. Dementsprechend musst du unter die Top 5, 6 Teams in Deutschland kommen im Nachwuchs. Wenn du dich da festbeißen kannst und da einen Weg hin findest, dass du dich da reinbeißen kannst, dann wirst du attraktiv auch für Spieler von außerhalb. Dann hast du eine Möglichkeit, deinen Kader so zu stabilisieren, schon ab dem U17-Bereich, um halt gleichmäßig auch eine bessere Förderung für deine eigenen zu haben. Weil grundweg ist ja immer die Meinung, wenn einer von außen kommt, der tötet unseren eigenen Nachwuchs, das ist Blödsinn. Wenn einer von außen kommt, hebt er die Trainingsqualität und pusht uns nach vorne und dann werden wir alle besser und wir haben alle eine bessere Chance, uns weiterzuentwickeln und wir können natürlich in unserer Suppe weiterschwimmen, aber dann werde ich halt nicht besser. Also es ist halt eine Entscheidung, die man treffen muss. Und wenn wir im Leistungssport groß werden wollen, Konkurrenz belebt das Geschäft und wir reden ja jetzt nicht davon, dass 50% eines Teams von außerhalb kommen. Wir reden ja immer nur von so, wenn es hochkommt, 3, 4 Spielern aus dem 20er Kader. Ich glaube, da ist noch genug Entfaltungsmöglichkeit da, auch für die eigenen. Zumal, wenn man jetzt überlegt, wie viele Trainingseinheiten wir mittlerweile anbieten können und wie die Entwicklung eigentlich sein könnte, wenn man sie konsequent geht. Und wir reden ja jetzt aktuell auch erstmal davon, Athleten zu werden, bevor wir Eishockeyspieler werden. Ich meine, Corona hat uns schon ein bisschen getötet, ne? Da sind halt schon ein paar Bewegungsmuster dabei, die man ausmerzen muss, wo man halt einfach halt athletisch erstmal auch arbeiten muss, damit man eine gewisse Grundvoraussetzung schafft, damit wir dann auch eine reelle Chance haben, tatsächlich dann als Profi oben anzukommen oder ansatzweise anzukommen.
Das merkst du jetzt 3, 4 Jahre später nach dem ganzen Scheiß erst.
Ja, natürlich.
Ja. War interessant.
Wie gesagt, wir werden das vertiefen, das ist mal versprochen. In Anbetracht der Gesamtdauer dieses Podcasts. Wir haben mal gesagt, ganz am Stündchen. Anfang, und das haben wir auch immer wieder wiederholt, wir wollten unter einer Stunde bleiben, so 45 Minuten.
Es tut mir leid.
Wir haben es nie geschafft. Und
doch einmal glaube ich.
Ja, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber geredet haben, dass wir es versuchen wollten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, scheiß was drauf. Dann ist es uns einmal, da hast du recht, wir waren glaube ich einmal so 46, 47 Minuten. Sonst haben wir es nie geschafft.
Ist auch scheiße.
Du, so eine Autofahrt, ich sag ja, wir müssen auch die Menschen beschäftigen, die von zu Hause zur Arbeit nur 5 Minuten brauchen. Die müssen einfach auch mal 3 Wochen mit uns klarkommen
so.
Bei einem Podcast.
Das staut sich dann alles natürlich auf. Aber dass das hier längenmäßig vor die Wand fährt, das war mir irgendwann bei, sagen wir mal hier, wo das Gespräch 30 Minuten oder so gedauert hat. Habe ich gedacht, ja, wir sind noch lange nicht am Ende.
Aber es ist ja schön.
Es tut mir leid, ich rede zu viel.
Nee. wir haben, er fragt ja, also er hat nicht richtig gefragt, Herr Frank, aber irgendwie schon, wir haben ihm so gesagt, so, wir reden hier einfach mal so ein bisschen.
Ja, ja.
Und das ist uns gelungen, ich glaube. Ja. Das ist
aber einmal, mich ärgert ein bisschen, dass er sich das eine Mal auf die Zunge gebissen hat. Ich weiß, was war das noch, was wollte er erzählen?
Ja, 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 nee, die Geschichte kann ich nie erzählen, sagte er.
Ja, genau. Das ist so. Das, jetzt hast du nochmal die Chance.
Nee, nee, es geht um Romantik und das mache ich, wenn wir
gleich das Podcast-Ding
abgeschlossen haben.
Aber auch an der Stelle, ich meine...
Weil ich glaube, auch meine Frau wäre nicht so glücklich, wenn ich erzähle.
Oh, jetzt wird's spannend.
Stopp. Und damit sind wir jetzt fertig an der Stelle.
Stopp.
Das war der Podcast für diese Woche, Freunde. Ja. Tschüss, bye bye und bis die Tage. Sag tschüss, Felix.
Tschüss, Felix.
Tschüss, Mirko.
Und tschüss, Frank.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Danke.
Ciao.
Hören, worüber alle reden. Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Weil's wichtig fürs Klima ist. Und damit kennen wir uns schließlich aus. E-Com Messtechnik, unser Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Wir produzieren Lebensqualität. Familiengeführt seit 1985. Wir suchen euch für unser Team. Alle Infos ecom.de/karriere.